On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Oder ich möchte an dieser Stelle mal einen berühmten Komiker zitieren, der sagte: Welcome to hell, ihr kleinen Racker. Willkommen zur Bundesliga-Saisonvorschau von Football's Coming Home und On the Pitch, der Sportpodcast. Natürlich heute eine Hälfte zumindest davon, On the Pitch, der Sportpodcast. Aber ja, was soll ich sagen, Leute? Er ist ein Königsblauer. Er sitzt auf einem hohen Ross, der Knappe, der blau-weiße Knappe. Und ja, er denkt sich wahrscheinlich wieder, was macht der komische bayerische Bär am anderen Ende der Leitung wieder für eine komische Einleitung. Er sollte sich mal etwas anderes ausdenken. Trotzdem einen wunderschönen guten Abend an Herr von und zu Benjamin Scherb.
Ja, grüß dich, David. Hat auch eine gewisse Ironie, dass ein Schalke heute mit dir auf die erste Bundesliga schauen kann, oder?
Ja, gewisserweise schon. Also insofern muss ich ja sagen, für mich geht morgen die Saison los als Bayern-Fan. Obwohl, so ja. Ganz stimmt es ja auch nicht. Wir hatten ja auch schon den DFB-Pokal. Vielleicht so als kleine lockere Einstiegsfrage. Gut, für dich geht die Saison schon 2-3 Wochen jetzt mit dem Pokal zusammen. Aber fühlst du dich wieder so ein bisschen ready? Also ich hatte das so irgendwie noch gar nicht. Aber als ich so das Skript geschrieben habe zu dieser Folge, da stieg meine Vorfreude auf einmal schlagartig tatsächlich. Wie ist es bei dir?
Ja gut, du hast ja schon richtig gesagt, ich bin schon als Schalke ein paar Wochen drin im Vereinsfußballgeschäft und muss sowieso sagen, dass meine größte Leidenschaft bei aller Vorfreude und auf die großen Turniere, auch international, wenn es um die deutsche Nationalmannschaft geht, mein Herz schlägt einfach für den Vereinsfußball und deswegen ist es für mich doch immer noch mal eine Schippe interessanter vielleicht sogar, wenn dann die Bundesliga auch wieder losgeht.
Ja, durchaus. Wer weiß, vielleicht nach dieser Saison könnte ja die Bundesliga dann im nächsten Jahr wieder für Schalke interessant werden. Aber
naja,
ich will keinen
mal sehen.
Druck machen. Man weiß es nicht, aber eine gute Grundlage wurde ja heute schon mal gelegt, indem man sich von Sebastian Polter getrennt hat. Weil du möchtest mir da widersprechen.
Nee,
aber klingt nicht so.
Nee, alles okay so.
Aber wir wollen über die Bundesliga sprechen und jetzt kommt erstmal das wunderschöne altbewährte Intro und dann legen wir einfach mal los. Wir beginnen mit dem amtierenden Deutschmeister, mit dem amtierenden Pokalsieger und, kann man ja jetzt auch sagen, mit dem amtierenden Supercup-Sieger, mit Bayer Leverkusen. Zur Erklärung, wir gehen einmal die Tabelle von oben nach unten, ganz schnell. Oder auch nicht schnell, ihr wisst ja immer, wie es bei uns läuft. Wir sagen immer ganz schnell und dann dauert es mindestens eine Stunde, wenn es gut läuft. Aber ja, auf die großen Vereine werden wir ein bisschen mehr drüber reden, auf die kleineren eher weniger. Ich glaube, nimmt uns das nicht übel, dass wir jetzt auch nicht so dieses ganz krasse Background-Wissen von Holstein Kiel haben.
Ja,
das wird sich im Laufe der Saison noch ergeben, sicherlich. Da werden wir dann auch mehr Insights haben. Aber ansonsten müssen wir erstmal bei vielen Dingen auch erstmal nur ganz grob drauf gucken. Und das Transferfenster ist ja auch noch offen. So, jetzt aber zu Bayer Leverkusen. Wie gesagt, gut in die Saison gestartet. Haben ja nächste Woche ja noch das Pokal-Nachholspiel, so heißt es richtig, bei Carl Zeiss Jena. Aber ansonsten, sie haben den Supercup gewonnen gegen den VfB Stuttgart. Ein sehr flottes, schönes Spiel am Anfang einer Saison. Am Ende setzte sich die Werkself im Elfmeterschießen durch. Und wir schauen mal auf die Transferbewegungen, die es aktuell gibt. Wie gesagt, auch da werde ich jetzt nur die wichtigsten herausgreifen. Bitte seht mir jetzt nach, dass ich jetzt nicht der von der U19, U17, schieß mich tot hochgekommen ist, jetzt hier nicht extra erwähne. Also haben wir so grob auf der Zugangsseite Garcia, Terrier, Belochian. Das ist übrigens auch richtig schön bei einer Saisonvorschau. Man weiß noch nicht ganz genau, wie die Namen ausgesprochen werden. wird sich dann auch ergeben. Und auf der Abgangsseite prominent Logic, Asmun und Pence. Ich glaube, man kann sagen, Leverkusen, die haben sich gut verstärkt und sie sind definitiv, das hat man ja auch in dem ersten Spiel schon gesehen, definitiv wieder ein heißer Kandidat in der neuen Spielzeit. Wovor ich mich ein wenig fürchte. Wie geht es dir?
Ja, auf jeden Fall. Das einzige Manko, wenn man es als Manko nennen will, was mir da einfällt bei Leverkusen, ist aktuell, wie gehen sie mit dieser weiteren ungeschlagenen Serie in der Bundesliga um, weil die geht ja jetzt auch saisonübergreifend weiter, zumindest in der Bundesliga. Sonst muss ich wirklich sagen, hat sich die Werkself auf den Positionen, wo es entscheidend war, auch für die Breite, stark ergänzt. Ich denke da an den Garcia, der ja, naja, so ein bisschen das Symbolbild für die sensationelle Saison von Girona in der vergangenen Saison in der La Liga war, die ja Dritter geworden sind. Und er als Kapitän hat diese Mannschaft angeführt. Und dass dieser Mann, mit Ball am Fuß ein richtig guter Spieler ist, nicht mal gesetzt ist in dieser Mannschaft und mehr als, naja, Ergänzung und als Entlastung für einen Granit Xhaka vielleicht eingesetzt wird, das zeigt ja auch schon, wie breit und wie stark dieser Kader ist. Und all diese Leistungsträger aus der Meistersaison konnten eben gehalten werden. Zudem konnte man sogar einen Logic, der nie so richtig eingeschlagen ist bei Leverkusen, sogar mit Plus abgeben an einen Liga-Konkurrenten. Ich glaube, da wurde einiges richtig gemacht. Alonso war ja klar, dass er weiterhin Trainer bei Leverkusen zumindest in dieser Saison noch ist. Dementsprechend, ja, ich glaube, alle Zeichen stehen zumindest darauf, dass es wieder zumindest um den Kampf um die Meisterschaft geht, oder?
Ja, definitiv. Alonso hat ja die Favoritenrolle wieder ein bisschen zu den Bayern geschoben, was, glaube ich, verständlich ist. Bayern naja. Ist so gesehen immer der Favorit und er möchte auf der anderen Seite natürlich auch keinen Druck erzeugen. Allerdings, also er sagt ja selber, Anspruch ist Top 4, das kann ja auch alles sein, ne, von Meisterschaft zu, sage ich mal, einfache Champions-League-Qualifikation. Aber ich habe ein bisschen Angst vor Leverkusen, das habe ich ja eben schon gesagt, also erst recht auch nach diesem Supercup. Jonathan Tah, spannende Personalie, sieht aktuell danach aus, dass er auf jeden Fall diese Saison bleiben wird. Und ich nehme mal an, wenn er diese Saison bleibt, wird er wahrscheinlich auch seinen Vertrag verlängern, weil ich glaube nicht, dass er im nächsten Jahr ablösefrei gehen wird. Das Einzige, was noch so ein bisschen komisch ist, ist die Torwartfrage. Ja. Weil Alonso sich dazu noch nicht so richtig geäußert hat, beziehungsweise doch, er hat sich zu geäußert und hat gesagt, er hat eigentlich schon eine klare Entscheidung getroffen, aber er kommuniziert sie nicht. Was, also gegenüber der Journalie, was jetzt auch nicht ungewöhnlich ist, aber ich habe heute in seinem Statement gesehen, dass er auch die Torhüter noch gar nicht darüber informiert hat. Und das ist wirklich eine Sache, wo ich mich frage, wo ist der Sinn dahinter? Also, weil du kannst das System vom letzten Mal, wo Radetzky Bundesliga gespielt hat, Kova hat Pokal und Europa League gemacht, das wirst du ja nicht nochmal so hinkriegen. Also, gerade in der Champions League und Kova, total junger, guter Keeper, der aber auch noch den einen oder anderen Fehler drin hat, da wirst du dich schon entscheiden müssen. Also, verstehst du da diese Geheimniskrämerei? Ist das naja, nicht ein Stück weit unfair auch gegenüber den Torhütern selber?
Ja, vor allem vielleicht auch gegenüber Radetzky, der ja auch, als Kapitän die Mannschaft auf den Platz geführt hat, ne? Also finde ich auch ein Stück weit, ich will nicht respektlos sagen, aber es hat so ein Geschmäcklein komisches, ne? Dass man das vielleicht nicht mal intern vorher jetzt gerade geklärt hat. Nach außen hin, dass man es da intransparent hält, kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Aber ja, es scheint ja tatsächlich so, dass es nach innen immer noch nicht so ganz klar ist. Ich persönlich wäre aktuell noch eher bei Radetzky als Bundesliga-Torwart Kovar. Du hast schon gesagt, war mir bei der einen oder anderen Situation dann doch hin und wieder noch mit Unsicherheiten in Erinnerung. Perspektivisch, glaube ich, muss man ihn aufbauen, das stimmt. Aber ja, Radetzky, ich glaube, gerade auch in einer Mannschaft mit nicht so vielen Führungsspielern ist da auch immer noch gefragt, finde ich.
Ja, würde ich dir absolut zustimmen und wie gesagt, ich dachte nach der letzten Saison auch so, Kova, viel Potenzial, aber den würde ich jetzt nicht in einem Champions-League-Spiel aufstellen, muss ich auch sagen. Und Radetzky auch so, was er im Supercup wieder geleistet hat, ne? Also willst du ihm danach die Nummer 1 wegnehmen? Also,
genau,
Stelle ich mir schwierig vor. Aber auf jeden Fall spannend, was Xabi Alonso da noch vorhat. Und dann gehen wir mal weiter zum Verlierer des Supercups, muss man ja sagen. Wobei, ich glaube, der VfB kann es verschmerzen. Die haben auf der Zugangsseite Demirovic und Undav, für die sie schon ungewöhnlich viel Geld ausgegeben haben. Also allein beide sind, glaube ich, Rekordtransfers. Und natürlich auch noch Leveling, Chabot, Rieder, Kretzig, Keitel, Woltemade, Diehl. Auf der Abgangsseite wiederum unter anderem drei wichtige Spieler, Girassi, Anton und Ito. Wir haben ja schon, kann ich mich erinnern, in der Abschlussfolge uns sehr positiv drüber geäußert, weil der VfB, wenn ich die ganzen Namen durchgehe, schon relativ früh Nägel mit Köpfen gemacht hat. Gerade bei Leveling, Chabot und Keitel und Woltemade auch. Wie siehst du das mit den Abgängen? Girassi, Anton, Ito, drei unfassbar wichtige Spieler. Können das die neu gekommen sind, können die das auffangen, gerade jetzt mit der Champions League im Rücken? Ich habe da so gewisse Zweifel noch so ein bisschen, weil viele noch in der Entwicklung stecken, finde ich.
Ja, ich würde da differenzieren zwischen Offensive und Defensive, weil in der Offensive würde ich sagen, also einen Girassi mit einem Demirovic zu ersetzen, top. Ein jüngerer Spieler, ein agilerer Spieler, ein Spieler mit deutlich weniger Verletzungsanfälligkeit. Das haben wir ja bei Girassi jetzt gemerkt. Er ist ja immer noch außer Gefecht gesetzt. Und ich habe ehrlicherweise richtig Bock auf diese Doppelspitze, die Mirovic Undav. Ich glaube, die könnten sich auch ganz gut ergänzen. Deswegen, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Aber gerade hinsichtlich der großen Ausfälle in der Verteidigung, die da jetzt vonstatten gegangen sind mit Ito, mit Anton, die ja auch in gewisser Weise für die Stabilität gesorgt haben in dieser vergangenen hervorragenden Saison. Und dann noch mit Perspektive Champions League, boah, da mache ich mir echt Sorgen und habe da auch Bauchschmerzen, dass ein Chabo mit einigen anderen Spielern, mit einem Rouault, der ja auch dazugekommen ist aus Frankreich, dass die das in der Breite auch ersetzen können, ne?
Wobei so das Duell Chabot gegen Mbappé, das würde ich gerne mal sehen. Ne?
Also Gott, ja. Aber die Breite, oder? Es ist vor allem die Breite. Ein Woltemade, ich traue dem auch absolut zu, eine Top-Ergänzung zu sein. Hat ja auch eine gute Saison gespielt bei Bremen. Aber die Breite für drei Wettbewerbe, boah, das wird schwierig. Ich glaube ehrlicherweise, dass Stuttgart auch wieder international spielen wird nach dieser Saison. Aber ich glaube, das wird die werden alle auf dem Zahnfleisch gehen nach dieser Saison.
Das glaube ich tatsächlich auch. Sie werden nicht so abschmieren, wie es früher schon mal öfter war, wo sie es nach Europa geschafft haben und die Saison darauf sind die fast abgestiegen oder sogar abgestiegen. Das glaube ich tatsächlich nicht. Dafür ist der Kader auch immer noch zu gut und das haben sie gegen Leverkusen ja auch schon gezeigt. Insofern, wir beide müssen auch noch unsere Abschlusstabellen tippen. David hat mir schon gesammelt, alle zugeschickt. Ich muss das tatsächlich noch machen, du auch. Ich bin mir auch noch ein bisschen unsicher, wo ich Stuttgart einsortiere, aber definitiv nicht im Kampf um die Champions League-Ränge. Ich glaube, damit könnte man auch leben, gerade wenn man in der Champions League vielleicht ein ordentliches Ergebnis irgendwie schafft, wäre da doch einiges möglich. Aber wie gesagt, auch wichtige Personalie, dass Sebastian Hoeneß auch immer noch an Bord ist. Ne?
Ja.
War ja auch nicht selbstverständlich. Und ich hoffe dann sehr, dass dann auch die Führungsetage, wie gesagt, das ist ein leidiges Thema, auch mal Champions-League-Niveau irgendwann mal annimmt. Jetzt im Sommer bei der Mitgliederversammlung unter anderem Präsident Klaus Vogt abgewählt, gibt es jetzt eine Interimslösung und 2025 wird dann, glaube ich, eine neue feste Spitze gewählt. Also das ist wirklich unsäglich, was da abgeht. Aber ansonsten haben wir zum VfB alles gesagt und gehen weiter zum FC Bayern. Die haben die erste Hürde, SSV Ulm, vor der ich sehr viel Angst hatte, am Ende souverän genommen. Auf der Zugangsseite haben wir einen Michael Olise, Joao Palinha, endlich ist er da.
Ja.
Und einen Hiroki Ito, der jetzt natürlich eine Weile ausfallen wird, leider. Auf der Abgangsseite Matthijs de Ligt, Mazraoui. Und dann noch so, ich sag mal, kleinere Spieler. Malik Tillmann, ein Brian Zaragoza, für mich, den mir das unfassbar leid tut, was man mit dem angestellt hat. Finde ich absolut pervers, muss ich ganz ehrlich so sagen. Franz Kretzig, Johannes Schenk und auch Paul Wanner. Womit wollen wir anfangen, ist so ein bisschen die Frage. Also vielleicht mal zur sportlichen Einordnung. Also so das erste Gefühl von meiner Seite aus ist positiv. Kompanie ist jemand, der für mich irgendwo empathisch wirkt. Die Spielidee ist, finde ich, gut, aber mit unfassbar viel Risiko verbunden. Und da kommen wir dann zu der Personalie Matthijs de Ligt. Ich glaube, ein Transfer, den keiner versteht. Ne? Und ich meine, wenn tausende Bayern eine Petition unterschreiben, dass der nicht weg soll, was er ja auch in seinen Abschiedsworten mit Liebe bedacht hat, dann sagt das sehr viel aus. Und gerade mit diesem Spielsystem, was Kompany spielen lässt, also ein unfassbares Pressing und du hast in der Vorbereitung und gegen Ulm das die Doppelspitze mit Dayo Upamecano und Min Jae Kim. Eieiei. Also ich bin der Meinung, Eric Dyer kann sich schon mal warm laufen und der wird im Laufe der Saison, wird er da wieder die Kacke rausmachen müssen. Das wird nicht gut gehen mit den Beinen. Habe ich große Zweifel.
Da gehe ich sowas von mit. Also De Ligt, ich verstehe es tatsächlich auch nicht, warum man den jetzt für 45 Millionen, man verscherbelt ihn zwar nicht, man kriegt eine solide Ablöse dafür, aber in einer Verteidigung, man kauft einen Spieler ein mit Ito, verletzungsanfällig, ist auch aktuell noch verletzt und ob er tatsächlich langfristig Bayern-Niveau hat, da setze ich auch mal ein dickes Fragezeichen hinter. Ich weiß
genau,
es noch nicht.
Genau, die nächste Frage.
Genau, ja. Also das... Die Aufgabe FC Bayern wird für ihn auch sehr, sehr groß sein. Und apropos, die Aufgabe für Bayern, für ihn bei Bayern wird richtig groß sein. Ähnliches sehe ich auch bei Olise. Für den, also da hat man 53 Millionen für ausgegeben für einen Spieler. Also da ist noch sehr viel Gamble dabei. Da ist noch sehr viel, da wird noch sehr viel für Potenzial bezahlt, ohne dass man bereits bei ihm schon so viel gesehen hat. Hat ja auch die vergangene Saison nicht komplett bei Crystal Palace spielen können. Deswegen finde ich 53 Millionen wirklich kolportiert. Bei Palinha sehe ich es ein bisschen positiver. Zwei Riesentalente, absolut. Aber dafür über 100 Millionen hinzulegen und dazu dann eben diese Probleme in der Innenverteidigung und einen unerfahrenen Trainer, der in der Premier League ehrlicherweise hinter seinen Erwartungen blieb. Und ich glaube, gerade bei Kompany muss ich wirklich sagen, ich habe auch meine Sympathien für ihn, auf jeden Fall. Aber er wird in dieser polarisierenden Stadt, in diesem polarisierenden Verein vor allem, von Anfang an liefern müssen. Der Druck ist direkt da. Ja. Und das sehe ich als ein Riesenproblem an. Und Bayern wird diese Saison auch wieder Probleme haben.
Na, vor allem nach der letzten Saison, ne? Also man tut ihm da auch keinen Gefallen am Ende des Tages. Und wie gesagt, ich habe ja die Farce mit Brian Zaragoza auch schon angesprochen. Ich meine, du holst, der sollte in diesem Sommer regulär kommen. Dann sagst du ein halbes Jahr früher, okay, wir brauchen ihn aufgrund unserer Personalsituation, wir holen ihn früher. Dann stellt man auf einmal im Laufe des Jahres fest, nee, brauchen wir doch nicht. Und jetzt sagt man ihn im Sommer, wo er eigentlich kommen sollte, ja, nee, also irgendwie können wir dich nicht mehr brauchen und verleihen ihn dann. Ich glaube, nach Osasuna war das oder so. Also, auch so dachte, Leute, warum? Und dasselbe jetzt mit Leon Goretzka. Vielleicht auch mal dazu. Also, ich kann irgendwo verstehen, dass man sagt, man findet nicht den, gerade mit Palinha und so weiter, und wenn Kimmich unbedingt zentral spielt, dann, ich weiß selber nicht, wo ich Goretzka hinstellen würde, aber was meinst du, wie wird er sich entscheiden? Also, es wirkt ja so ein bisschen, er möchte den Kampf annehmen, aber die Bayern-Seite sagt, du kannst alles tun, es ist absolut toll, wie du dich verhältst, es ist mustergültig, aber wenn nicht irgendwas passiert, wirst du hier keine Chance mehr kriegen. Was würdest du Goretzka raten? Es doch bei Bayern versuchen oder, wie ich finde, er sollte sich eine andere Herausforderung suchen, gerade weil er so ein geiler Kicker ist?
Ich glaube, ihm würde ein Tapetenwechsel und auch Ausland verdammt gut tun. Da bin ich gerade an diesem Punkt, dass ich auch sage, er ist im besten Fußballeralter, 29 Jahre alt, dass er ein Topspieler ist. Ich glaube, da muss man nicht viel drüber reden. Die Breite ist eben einfach unfassbar brutal bei den Bayern. Aber ja, ich glaube, jetzt ist mit 29 Jahren wirklich der richtige Zeitpunkt, um nochmal einen Wechsel zu wagen, weil ich glaube, ja, du hast es schon richtig gesagt, die Gefahr besteht, dass er eben als Bankdrücker mit Riesenpotenzial da weiter versauert. Und Wenn schon die Signale vom Verein kommen, ich glaube, dann sollte er auch wirklich sein Herz in die Hand nehmen und diese Entscheidung treffen, auch wenn es natürlich nicht leicht ist, weil er ist ja natürlich jetzt auch schon eine ganze Zeit bei den Bayern und er fühlt sich sicherlich auch wohl in München, aber wenn er tatsächlich noch was in seiner Karriere erreichen will, ich glaube, bei Bayern scheint aktuell die Lage nicht ganz so positiv für ihn auszusehen.
Ja, ich glaube, da sprechen wir eine Sprache. Tut mir auch total leid, weil er natürlich ein absoluter Sympathieträger ist. Aber Voll. Man muss ja auch nochmal so sehen, er hat ja auch nochmal Ziele in der Nationalmannschaft. Und da meint Rudi Völler ja auch, naja, aber dafür muss er halt auch spielen. Ne? Ja, also insofern, wenn er da nochmal zurück möchte, dann muss er wahrscheinlich dann woanders hingehen. Ich denke, wir machen mal schnell weiter mit RB Leipzig. Also wie gesagt, ich glaube, Bayern auch natürlich wie immer Favorit auf die Meisterschaft. Was daraus wird, wir werden es sehen im Laufe der Saison. Schauen wir mal weiter zu RB Leipzig. Wie gesagt, die sind gegen Rot-Weiß Essen weitergekommen im Pokal und haben unter anderem verpflichtet einen sehr interessanten Mann, wie so viele bei RB Leipzig, Antonio Nusa, einen Van de Voort und ein, jetzt musst du mir helfen, von Schalke. Wie wird er ausgesprochen?
Uedraogo.
Okay, ja. Danke. Und auf der Abgangsseite natürlich Dani Olmo als prominenter oder der prominenteste Abgang, Angelinho, Moriba, Novoa und Yannis Blaswig. Aber all in all alles sehr überschaubar.
Ja, das liegt natürlich auch vor allem daran, dass man zum Beispiel einen Spieler wie Xavi Simmons sogar noch eine Saison binden konnte, nochmal ausleihen konnte von PSG. Einen Spieler mit einem Marktwert von 80 Millionen konnte man erneut ausleihen. Das finde ich Wahnsinn und ich glaube, das wird auch, ja, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schachzug für RB, gerade wenn man sieht, dass Dani Olmo eben in Richtung Barcelona abgehauen ist. Ich bin froh, dass Leipzig endlich auch auf der Torwartposition gehandelt hat und da den Kollegen Blaswig auch mal so ein bisschen entlastet hat. Jetzt hat man eben Gulaschi und Van de Voort, einen erfahrenen Mann weiterhin mit Gulaschi und Van de Voort, der sich da sicherlich auch stückweise entwickeln kann und auch seine Spielzeit bekommt. Auch ein Simacan stand ja auf der Kippe, ob er bleibt, sieht ja aktuell auch gut aus. Das heißt, alles in allem für mich, ja, ich glaube, Leipzig wird auch unter Rose in der nächsten Saison auch wieder unter den Top 4 landen. Da bin ich relativ überzeugt. Ich bin gespannt, wie es mit Uedraogo aussieht. Ist ja aktuell noch angeschlagen oder verletzt. Ob er dann ja die nötige Spielzeit auch bekommt oder ob er dann im Winter vielleicht sogar nochmal ausgeliehen wird. Als Schalker blutet mir dann natürlich immer noch das Herz, dass es keine Rückleihaktion gab, wie zwischenzeitlich im Raum stand. Aber ja, also der Sturm, Openda, Šeško bleibt ja auch, sieht aktuell jedenfalls danach aus. Brutale Doppelspitze. Das macht, wenn ich den Kader so angucke, mir auf jeden Fall riesigen Spaß und bin gespannt, was Nusa dazu beitragen kann. Und generell traue ich auf jeden Fall Leipzig eine ähnlich gute, vielleicht sogar auch eine Mühe bessere Saison als vergangene Saison zu.
Ich halte die Chancen für Leipzig sehr groß und wenn sie was erreichen wollen, egal in welche Richtung, dann in dieser Saison, weil du hast ja bei Leipzig immer so, und das haben wir in der letzten Saison auch mehrfach gesprochen, du hast ja so diesen Zwei-Jahres-Wechsel, so wo du so Leute wie Xavi, wo Šeško und so weiter dann holst und die kannst du im Idealfall sogar 2 Jahre halten, die entwickeln sich prächtig, dann sind die aber auch weg. So, und jetzt in dem Fall hast du jetzt zum Beispiel, gut, Nusa kommt noch neu mit dazu, Olmo, gut, okay, ist weg, aber ansonsten, du hast das Gerüst soweit beisammen gehalten mit wichtigen Leuten wie Šeško, wie Xavi. Und wenn sie was erreichen wollen, dann in dieser Saison, weil ich garantiere dir, es sei denn, die werden jetzt total in ihren Leistungen einbrechen, aber das glaube ich eher weniger. Aber dann werden die am Ende der nächsten Saison definitiv weg sein. Also wenn Leipzig was erreichen will, dann in dieser Spielzeit, dann bevor jetzt. Man aus meiner Sicht dann im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder ein bisschen neu aufbauen muss. Als Fußballromantiker hoffe ich natürlich, dass das nicht passiert. Aber das Sportliche und die Fußballromantik auf der anderen Seite sind manchmal zwei verschiedene Sachen. Bevor wir aber trotzdem gleich mal zu David schalten, der hat uns 3 Sprachmemos geschickt aus dem Urlaub. Er hat auch was zum Meisterschaftskampf gesagt, aber bevor das kommt, noch ein Wort zu Borussia Dortmund. Und da sagte Herr Watzke in seiner unnachgiebigen Art, ich zitiere, man muss immer aufpassen mit der Euphorie, aber ich habe ein gutes Gefühl für die neue Saison. Es tut mir jetzt auch leid für euch alle hier, aber es wird nicht ganz so einfach für RB wie im letzten Jahr vor dem BVB zu stehen. Lieber Benny, fliegt Schwarz-Gelb wieder sehr hoch oder kannst du seine Euphorie irgendwo nachvollziehen oder seine Zuversicht?
Ich kann es verstehen, weil ich glaube, dass der ein oder andere Schachzug auf dem Transfermarkt sehr clever war. Gerade ein Maximilian Bayer, von dem ich sehr viel halte. Ich glaube, der ist richtig und gut aufgehoben mit dem nächsten Schritt beim BVB. Aber die Konkurrenz ist halt brutal. Erneut, beziehungsweise vielleicht noch ein Stück eher. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Leipzig relativ hoch einschätze in dieser Saison. Ich glaube auch, dass so Spieler wie Šeško und Openda, gerade in Šeško, der ja auch dann immer noch mal vorm Tor das ein oder andere Ding liegen gelassen hat in der vergangenen Saison, dass der auch jetzt noch mal gereift ist und vielleicht sogar noch ein Stück eine bessere Saison spielen kann. Und deswegen, ja, ich kann mir vorstellen, dass spielerisch ein Fortschritt zu sehen sein wird bei Dortmund. Aber aufgrund der harten Konkurrenz wird das trotzdem kein Selbstläufer, unter die Top 4 zu kommen. Sehe ich jedenfalls so. Das wird trotzdem hart, auch weil man eben bestimmte Spieler jetzt eben losgeworden ist, in Anführungszeichen. Ein Marco Reus ist nicht mehr da als erfahrener Mann. Mats Hummels, Niklas Füllkrug, der als Person und auch als Mensch, glaube ich, der Truppe gut getan hat und im Sturm, ja, ich glaube, auch dem BVB in der nächsten Saison gut getan hätte. Deswegen, es ist ein kleines Fragezeichen da. Ich glaube, spielerisch wird es besser. Aber, und auch, es wurden gute Transfers getätigt. Ein Waldemar Anton für die Defensive, ein Pascal Groß. Für die Erfahrung im Mittelfeld finde ich auch einen guten und ja auch relativ günstigen Transfer. Aber es wird auch hier keine einfache Saison für den BVB, auch weil ich ja diese Personalien mit Stallgeruch, wenn ich an Nuri Sahin denke und Kehl, der ja sowieso im Vorstand sitzt, da habe ich immer so ein kleines Fragezeichen über dem Kopf. Vielleicht ist es auch meine Schalker Brille, die da drauf blickt. Aber ja, der BVB ist für mich auch ganz oben in der Tabelle ein großes Fragezeichen, ehrlicherweise. Es kann in beide Richtungen gehen.
Ich kann die Euphorie aber auch so ein bisschen nachvollziehen. Vielleicht noch als kleiner Side-Fact, erste Runde souverän gegen Phoenix Lübeck gewonnen. Mhm. Du hast ja die Zugänge ja auch schon angesprochen, Maxi Bayer, Girassi. Wie performt eigentlich ein Jan Couto oder wie der heißt, von Manchester City? Ist natürlich auf der anderen Seite die Frage, was machen sie mit so einem Talent wie Wädchen? Ein Paris Brunner haben sie ja jetzt abgegeben. Wie gesagt, auf der Abgangsseite, du hast es schon gesagt, neben Füllkrug und Reus natürlich auch ein Mats Hummels, ein Marius Wolf und ein Tom Rothe. Gut, die sind jetzt, die schwächen den BVB jetzt mit ihren Abgängen jetzt nicht so. Aber ansonsten, ich muss sagen, also der Kader sieht, vor allem im Vergleich zur letzten Saison, wo wir viel drüber diskutiert haben, finde ich, er sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Verpflichtet aber schon, das Ergebnis deutlich nach oben zu schrauben, aus meiner Sicht. Und genau das mit Nuri Sahin, ja, weiß ich auch noch nicht, muss ich auch mal drüber nachdenken, wie ich das finde. Und was ja auch noch eine ganz heiße Personalie ist, ist Sven Mislintat. Laut Medienberichten soll er ja seine Kompetenzen mal wieder ein wenig überschritten haben. Er ist ja nur, in Anführungszeichen, Chef-Scout, also somit Sebastian Kehl unterstellt. Und Lars Ricken ist ja Geschäftsführer. Also somit, und er war ja schon mal wesentlich höher in der Fußballleiter, in der Karriereleiter. Mhm. Und wenn man sich auch mal so die letzten Stationen von Mislintat anguckt, VfB Stuttgart, Ajax Amsterdam, die sind nicht mehr so gut auf ihn zu sprechen. Also von daher weiß man auch nicht, ob die sich da nicht auch eine schwierige Personalie ins Haus geholt haben, obwohl Sven Mislintat wahrscheinlich in Deutschland mit der beste Chef-Scout ist, den man haben kann. Aber es ist halt die Frage, ob man auch diese Rollen dann so akzeptiert. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Und dann würde ich einfach mal sagen, lassen wir David einfach mal zu Wort kommen und schauen wir mal, was er über den Meisterschaftskampf erzählt.
Erstmal beste Grüße an euch beide aus dem heute etwas windigen Holland. Ja, wir freuen uns schon alle, Marcel, Felix und ich, wie wir hier drei zusammen gerade die Gegend erkunden auf den morgigen. Wir nehmen am Donnerstag auf, Bundesliga-Start. Und der Kampf um die Meisterschaft, ja, der ist dieses Jahr mal wieder etwas spannender. Man sieht in dem ein oder anderen Tippspiel nicht nur den FC Bayern München vorne, unter anderem bei uns. Denn Bayern 04 Leverkusen schickt sich an, den Titel zu verteidigen. Und ich finde, das könnten sie auch machen. Zum einen ist da natürlich ein kleiner Wunsch, vielleicht Vater des Gedankens, aber auch eine gewisse realistische Chance. Der Bayern-Fan neben mir schüttelt schon den Kopf, der kann sich gleich noch mal ein bisschen erwehren. Aber man muss auch sagen, dass die Bayern bei mir nur ein großes Fragezeichen hinterlassen haben in diesem Transfersommer, und das ist die Personalie De Ligt. Ich kann persönlich nicht ganz nachvollziehen, dass man sich jetzt wieder auf die Innenverteidigung fokussiert, die in den letzten Monaten ja durchaus auch ihre Chancen nicht genutzt hat, ihre Schwächen gezeigt hat. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Real Madrid, war es, glaube ich, wo man nicht so gut aussah zu Hause. All das muss kein Hindernis sein, um nicht die Meisterschaft einfahren zu können. Und dahinter andere Mannschaften, ja, Leipzig wird ein gehöriges Wörtchen mitreden, wenn die anderen Chancen liegen lassen, diese nutzen. Dortmund spielt eine klasse Dortmund-Saison, also irgendwo zwischen 2 und 5. Aber Meister werden die, glaube ich, nicht. Von daher Tendenz Leverkusen. Aber wenn es die Bayern werden, würde ich mich nicht wundern. Hat der Bayern-Fan dazu noch was zu sagen? Nein, hat er nicht. Deswegen bin ich auf eure Meinung gespannt.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall erstmal. Wie gesagt, wir werden David noch zu zwei anderen Themen gleich nochmal hören. Lieber Benni, aber es hört sich so in den Ausführungen genau das an, was, also es hört sich so an, genau wie das, was wir eben auch schon gesagt haben, nämlich der Meisterschaftskampf ist vielleicht so offen wie noch nie.
Ja, das kann man, glaube ich, davon kann man ausgehen. Man hört ja auch so ein bisschen raus, er kann es noch nicht so ganz deuten, ob es die Wunschbrille ist, dass Leverkusen wieder um die Meisterschaft kämpft oder sogar Meister wird, oder ob es der Realismus ist. Aber ich glaube, man kann es rational begründen. Und ich glaube auch, wenn man sich auf die Ruhe rund um den Verein fokussiert, was ja bei den Bayern zum Beispiel gar nicht der Fall ist, da hat Leverkusen vielleicht sogar die besten Karten. Also auch mit dem Umfeld, der Druck, den sie sich machen, den können sie eben sich eigentlich nur selbst machen, oder?
Ja, absolut. Und sie haben ja auch, wenn ich es mal so platt sagen darf, ordentlich Feuer im Arsch. Also wenn ich mir so Fernando Caro anhöre, der auf einem Fanfest mal Max Eberl mal vorsichtig ausgedrückt in den Senkel stellt. Und gut, das wurde rauf und runter diskutiert. Das müssen wir jetzt nicht noch mal nach oben holen. Ja. Passt so, ist sowieso alles dann Geplänkel außerhalb, kurz vor der Saison, um sich nochmal ein bisschen Feuer, wie gesagt, unterm Hintern zu machen. Aber wir wollen hier auf das Sportliche blicken, und da würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal fix weiter. Und ja gut, dann kommt die nächste Sprachmemo von David eigentlich schon. Ich habe ihn natürlich als Hesse gefragt, wie er denn zu Eintracht Frankfurt steht, die wir auch in der letzten Saison ja ziemlich regelmäßig zerrissen haben. Von daher bin ich gespannt. David, wie schätzt du die Lage der Frankfurter ein?
Tja, die Frankfurter Eintracht. Letztes Jahr mit einer komplett desaströsen Saison. Ich habe sie Woche für Woche niedergeredet. In der Conference League ist man peinlicherweise schon in der 16. Finale. Dass es ja dieses Jahr so gar nicht mehr gibt, ausgeschieden. In der Liga sehr, sehr wechselhaft, spielerisch, vor allem nach vorne ging da teilweise gar nichts. Extrem wenige Tore geschossen, wenn ich mich richtig erinnere. Das fokussiert mich sich für mich auf die Personalien. Ja, also natürlich Rode und Hasebe nicht mehr da, die alten Haudegen. Aber Götze zum Beispiel kriegt dann nochmal so eine richtige Time to Shine. Vorne drin hat man natürlich auch ein bisschen Personalwechsel drin gehabt. Unser Liebling Ekitike liefert, glaube ich, ganz gut ab. Auch Martanovic heißt er, glaube ich, hat in der Vorbereitung ganz gut abgeliefert. Also ich hoffe mal, dass es mit dem Toreschießen besser funktioniert. Und ansonsten ist man ja mit Can Usun auch auf der kreativen Seite jetzt ganz gut aufgestellt, dass es ja zumindest nach vorne hin ganz gut aussieht. Hinten hat man Kevin Trapp. Also die Vorzeichen stehen nicht schlecht, dass man sich nicht allzu peinlich begibt auf dem Weg weiter in Richtung Europa und hoffentlich Dino Toppmöller nicht schon dieses Jahr die Segel streichen muss, was ich auch schon dem einen oder anderen Text entnommen habe in den letzten Wochen. Also Daumen drücken und nicht zu pessimistisch werden.
Ja, dann hoffen wir mal, auch aus Sicht von Dino Topmüller, David hat es ja gesagt, auch für mich ist er eigentlich ein heißer Kandidat, wenn es bei Frankfurt nicht so läuft, dass der Stuhl da ganz schnell wackeln könnte. Aber zu einem anderen Kandidaten kommen wir nachher noch. Erstmal schauen wir mal, Eintracht Frankfurt hat sich in der ersten Runde durchgesetzt gegen Eintracht Braunschweig, vor allem dank einer guten zweiten Hälfte. Und ich finde auch, diese erste Pokalrunde gegen Braunschweig zeigt so ein bisschen, wie die Eintracht in dieser Saison sein kann. Erste Halbzeit, da hatte ich so Flashbacks von der letzten Spielzeit. Und in der zweiten Halbzeit, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur Braunschweig war, dachte ich, wow, wirklich geil. Und jetzt haben sie zum Beispiel einen Ekitike, ich habe ihn unfallfrei ausgesprochen, Applaus an der Stelle, verpflichtet einen, wie heißt der, Theate oder so. Wie gesagt, nagelt mich nicht auf den Aussprachen fest. Robin Koch, Can Uso und Christiansen. Also sehr viele gute Transfers und vor allem gute Transfers für die Offensive. Und David hat ja gesagt, das Tore schießen wird auch sehr wichtig sein. Wie siehst du die Gemengelage bei der Eintracht, wenn du vor allem dann auch siehst, was sie verloren haben? Pacho, Jakic und Medrode und Hasebe, auch zwei Granden, zwei Führungsspieler.
Ja, auch hier muss ich wieder zwischen zwei Sachen differenzieren. Einerseits dem Trainer und dem Kader. Ich glaube, der Kader ist verdammt gut zusammengestellt. Erstmal cool, dass man Ekitike fest verpflichten konnte, der ja in der Rückrunde auch besser ins Spiel kam und auch zu einer wichtigen Säule der Eintracht wurde. Ich glaube, das wird in dieser Saison auch nochmal ein Stück besser. Robin Koch ablösefrei konnte man sich von Lied sichern. Auch das als Ersatz für Pacho in gewisser Weise, ja, mit diesem Theater, der per Laie aus Rennen kommt. Ich glaube, zwei gute Leute da, die man sich für den Kader, auch für die Breite holt. Und diesen Talent eben von Can Uzun, der sicherlich ein bisschen Zeit braucht, aber auf jeden Fall für die Saison auch eines der Talente ist, wo man drauf gucken muss, glaube ich, in der Bundesliga. Bei Dino Topmüller muss man natürlich sagen, spielerisch geht er mit sehr, sehr viel Hypothek in diese Saison. Also, ich glaube, der ein oder andere Eintracht-Fan hat sich auch so gedacht, wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, einen neuen Trainer zur neuen Saison zu präsentieren. Ich finde es gut, dass er jetzt nochmal die Chance bekommt, aber wenn dann die ersten Spiele gespielt sind, kann das eben auch schnell zum Trainerwechsel kommen. Deswegen habe ich ihn auch tatsächlich auf Kicktipp als ersten Trainerwechsel genannt. Aber mit dem Kader musst du um Europa mitspielen. Da lege ich mich fest. Mit dem Kader kannst du, glaube ich, auch in Europa den einen oder anderen zumindest ärgern und vielleicht auch die K.O.-Runde festmachen in der Europa League. Ich bin sehr gespannt auf die Eintracht. Ich habe ein besseres Gefühl als die vergangene Saison, auch spielerisch. Ich glaube, in dieser Bundesliga muss die Eintracht zumindest um Europa auch mitkämpfen, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube, Platz 6, also in der Range sehe ich sie auch für die nächste Spielzeit. Ja. Allerdings mit deutlich mehr Punkten. Ich glaube, das muss dann auch schon sein. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sie Platz 6 erreichen werden, losgelöst davon, was mit Dino Topmüller passieren wird. Ich glaube tatsächlich, ist diese Anfangsphase, dieser Saisonstart wird relativ entscheidend über das Schicksal von Topmüller sein. Denn entweder wird es am Anfang ziemlich schlecht laufen, dann wird man das Kapitel, glaube ich, mit ihm ziemlich schnell schließen. Und dann hat man ja noch genug Zeit, doch nochmal auf Platz 6 zu kommen mit einem anderen Trainer. Oder es geht von Anfang an gut und glatt, souverän durch die Saison und man holt sich mit Dino Topmüller den Platz im Europapokal. Aber ich glaube, wenn man vollkommen egal, was jetzt von beiden eintritt, für die Eintracht-Fans klingt das doch schon mal sehr, sehr gut. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir schnell weiter zur TSG Hoffenheim. Und eigentlich müssen wir über den Verein so viel reden, weil gerade da so viel los ist, was total ulkig ist. Fangen wir mal mit dem Sportlichen an. Im Elfmeterschießen gegen die Würzburger Kickers im DFB-Pokal weitergekommen. Also mussten die Verantwortlichen schon mal tief durchatmen und auf der Zugangsseite sieht es ehrlicherweise auch sehr dünn aus. Du hast einen Loschek, du hast Prass. Jetzt kommt wahrscheinlich in den nächsten Minuten, wenn er nicht schon fix ist, ein Tabakovic hinzu von Hertha BSC. Das ist natürlich, finde ich, eine richtig gute Verstärkung. Auf der Abgangsseite wiederum hast du ein Maxi Bayer, Robert Sko, Brooks, Juracek und Just Wahn. Sie haben jetzt nicht so viel wichtige Spieler auch abgegeben, gerade mit Sko und Brooks, also das, wo sie einfach die Verträge nicht verlängert haben. Aber ansonsten, ja, hat man vor allem viele Probleme in der Innenverteidigung, also eine sehr enge Personallage, jetzt wo Kabak verletzt ist, auch in der Offensive, ein Elas Bibu wird noch eine Weile ausfallen. Dazu dann noch die andere Thematik außerhalb des Sports, wo zwei Ultra-Gruppierungen der TSG, das ist lustig, vor allem, weil die insgesamt aus 40 Mann bestehen, gut, bei Hoffenheim wundert mich das nicht, aber sie haben der Vereinsführung um Dietmar Hopp den, ich zitiere, Krieg erklärt, weil dieser unter anderem die komplette sportliche Führung im Sommer einmal gewechselt hat, unter anderem auch mit Alexander Rosen, der bei den Fans sehr beliebt war, auch mit Pirmin Schwegler, der ja die Nachwuchsabteilung geleitet hat. Jedenfalls befürchtet man da, dass am Wochenende beim Spiel gegen Holstein Kiel die Fans dafür sorgen könnten, dass das Spiel sogar abgebrochen werden muss. Erstmal, wie sehr überrascht dich das, dass sich die Fans jetzt so krass gegen Dietmar Hopp wenden, weil, seien wir mal ehrlich, Hoffenheim wäre ja nie da, wenn es Dietmar Hopp nicht geben würde.
Genau, man sollte nicht die Hand beißen, die einen füttert in gewisser Weise, ne? Das ist eigentlich das Bild, was zu dieser Szenerie ganz gut passt. Ja, es ist einfach kurios, dass sowas ausgerechnet bei Hoffenheim passiert. Wo wäre der Verein ohne Dietmar Hopp? Das wissen wir alle. Nicht existent. Und ja, dementsprechend, ja, ich glaube, viel mehr muss man darüber gar nicht reden, wie kurios das ist. Auch wenn man über Ultragruppen bei Hoffenheim redet. Also no disrespect, aber
Ich wollte es nicht sagen, aber lustig. Danke, dass du es nochmal ansprichst. Ja.
Tut mir leid, ich muss es aussprechen. Aber gucken wir gerne aufs Sportliche, was ja sicherlich das Interessantere ist, weil ich finde auch die eine oder andere Personalie sehr interessant. Ich glaube auch, dass ein Logic, wenn er die Chance bekommt, die er bekommen wird bei Hoffenheim, auch den nächsten Schritt machen kann, den er bei Leverkusen eben aufgrund der unfassbaren Breite bei Leverkusen nicht machen konnte, dass er die auch gehen kann bei Hoffenheim. Ich bin da sehr gespannt drauf. Auch ein Prast, der aus Graz kommt, der eine gute Saison in Österreich gespielt hat, ist, glaube ich, ein vielversprechender Mann, auf den sich die Bundesliga an sich auch freuen kann. Der wird Hoffenheim auch durchaus helfen. Also offensiv sieht das alles sehr, sehr gut aus, auch ohne Maximilian Bayer. Aber du hast schon angesprochen, die Schwachstelle ist definitiv die Verteidigung. Auch wenn Brooks jetzt nicht mehr die riesige Rolle gespielt hat, als erfahrener Mann, hat er diesem ja doch auch relativ jungen Kader auch viel gegeben natürlich. Ne? Deswegen, Hoffenheim ist vom Kader her eine Wundertüte. Offensiv mache ich mir da keine Gedanken. Wenn alles glatt läuft, kann es irgendwie vielleicht um den Kampf um die Conference League gehen. Es wird ein gesicherter Mittelfeldplatz sein, da lege ich mich fest, dafür ist der Kader qualitativ zu gut, aber ja, es ist eben eine Wundertüte, ne? Wenn offensiv alles gut läuft, kann da viel in die richtige Richtung gehen, aber ja, auch hier ein kleines Fragezeichen für mich.
Ich glaube, sie werden sehr weit von Europa weg sein, es sei denn, es kommt so, wie ich es wieder so ein bisschen befürchte, weil wir werden ja jetzt auch gleich zu den anderen Teams noch kommen. Und was mir so brutal aufgefallen ist, ist, dass wie jetzt auch bei Hoffenheim, ich auch bei den allermeisten Teams, die danach kommen, glaube, dass die sich verschlechtert haben. Und wir haben auf der einen Seite diesen wahnsinnigen Meisterschaftskampf. Und ich habe den Eindruck, dass, so wie es in der letzten Saison auch war, jetzt so ein bisschen so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft entstehen könnte. Weißt du, dass so diese oberen 4-5 Teams, da ist auf einmal alles zusammengerückt, das, was wir in den letzten Jahren nie hatten. Ja. Aber dafür hast du dann den ganzen Rest, der, ihr versteht, wie ich es meine, so ein wenig abstinkt. Weißt du, so ein bisschen Premier League-mäßig, so Best of the Rest. Die goldene Ananas spielt. Das befürchte ich ehrlicherweise in der Saison auch so ein bisschen. Ich glaube, Hoffenheim wird sich verschlechtern. Vollkommen egal, ob das jetzt so kommen wird oder nicht. Und da gehen wir nämlich weiter mal, es sei denn, du willst noch was zu Hoffenheim sagen, ich glaub's aber eher nicht. So gut kennen wir uns mittlerweile, aber wir reden über Heidenheim, die heute Abend ihr Playoff-Hinspiel gegen Hecken haben. Wenn die Folge rauskommt, werdet ihr das Ergebnis vermutlich schon haben. Aber in erster Linie haben sie sich erstmal im Pokal souverän durchgesetzt gegen Villingen. Auf der Zugangsseite stehen unter anderem ein Paul Wanner, ein Mikkel Kaufmann, Nihüs, Kerber, Honsack, ein Bräunig, der auch schon dreifach getroffen hat. tatsächlich in der ersten Pokalrunde kommt von Freiburg 2, war das, glaube ich. Auch ein echter Hühne, also stark. Cienza, Conte und auf der Abstiegsseite, ja natürlich, auf der Abgangsseite Beste, Kleindienst, Sessa, Dovedan, Pick und Kühlwetter unter anderem. Ich würde mal sagen, die Heidenheimer haben sehr spannende Spieler geholt. Die Frage ist, können die das wiedergeben oder das auffangen, was sie durch die Abgänge verloren haben? Und da habe ich große Zweifel, weil wenn du dir die Zugänge anschaust, sind das auch viel so die besten Zweit- und Drittliga-Verpflichtungen. Also das waren so keine klassischen Bundesliga-Transfers. Und gerade, jetzt nehmen wir mal an, dass sie sich vielleicht gegen Hecken durchsetzen, ist das eigentlich zu wenig aus meiner Sicht?
Zu wenig für Europa, ja. Zu wenig für diese Bundesliga, glaube ich nicht. Ich gehe mit dir, dass, also es ist unfassbar, eine unfassbare Herausforderung, diese Leistungsträger, die alle weggegangen sind, aufzufangen. Also ein Dingchi, der Topscorer mit Kleindienst war. Kleindienst, der, naja, natürlich als Goalgetter einer der wichtigsten Männer war. Jan-Niklas Beste mit seinen Flanken. Da sind Leute jetzt, die weggefallen sind, die sind ganz schwer aufzufangen. Aber mangels Alternativen, also mangels der Teams, die mir sonst einfallen, die jetzt den Klassenerhalt festmachen ganz unten, glaube ich, dass auch da viel richtig gemacht wurde. Wir dürfen nicht vergessen, wo Heidenheim herkommt. Und das finde ich an dieser Heidenheimer Truppe so spannend und gleichzeitig so passend, weil sie gehen einfach ihren Weg weiter. Sie machen eigentlich ähnliche Transfers wie in den letzten Jahren, Spieler, die sie sich leisten können. Und in gewisser Weise scheint es mir so, dass man so ein bisschen auch auf den internationalen Wettbewerb, ich will nicht scheiß sagen, aber es ist okay, wenn man dann in der Gruppenphase auch ausscheiden würde. Dafür wurden talentierte Spieler verpflichtet, wie ein Paul Wanner, auf den ich sehr gespannt bin. Auch ein Leo Cienza, dass der nochmal so eine Karriere hinlegt, das hätte vor ein paar Jahren in der zweiten Mannschaft bei Schalke niemand gedacht. Topscorer bei Ulm gewesen, sie natürlich zu einer Top-Saison gebracht, über 20 Scorepunkte, glaube ich. Der wird auch bei Heidenheim richtig Spaß machen, da bin ich mir sicher. Großes Fragezeichen wiederum im Sturm. Mikkel Kaufmann war auch bei Union kein Goalgetter. Marvin Pieringer bleibt bisher immer noch hinter seinen Erwartungen. Da bin ich echt gespannt, wie das wird. Aber ich glaube, die Zeichen stehen gut, dass auch hier dieses Jahr Frank Schmidt ein Team zur Verfügung hat, was den Klassenerhalt festmachen kann. Ich glaube, dieser Kader kann funktionieren, gerade mit Blick auf die Aufsteiger und auch auf Bochum, wo wir ja gleich noch drauf kommen werden.
Ich glaube tatsächlich, dass es sogar sein könnte. Wir denken auch daran, zweites Bundesliga-Jahr. Wir wissen immer, wie gefährlich das ist. Aber vollkommen losgelöst davon glaube ich tatsächlich, dass Heidenheim sogar in den Abstiegskampf rutschen könnte. Das ist mal so ein bisschen so eine steile These, aber ich muss ja auch dazu sagen, in der letzten Saison habe ich Heidenheim deutlich positiver gesehen als ihr alle. So, und dieses Jahr machen wir es mal umgekehrt. Dieser Saison sehe ich Heidenheim mal deutlich schlechter als ihr. Also nein, es kann natürlich in alle Richtungen gehen und vielleicht entwickeln die sich ja auch super. Wie gesagt, der Bräunig kannte ich vorher nicht. Erste Pokalrunde trifft er schon einige Male. Muss er erst in der Bundesliga beweisen, dass er das auch so macht. Aber es ist einiges möglich, aber ich kann sie mir auch gut im Abstiegskampf vorstellen. Ob die Bremer auch in den Abstiegskampf geraten könnten, wird Benny uns gleich verraten. Zunächst aber mal haben sie sich souverän bei Energie Cottbus durchgesetzt im Pokal. Wir erinnern uns, gerade Werder Bremen im Pokal, da ging es auch gern mal in der ersten Runde raus. Das ist diesmal nicht passiert. Und zwar auch dank eines Top-Neuzugangs, Keke Top. Da wird wahrscheinlich dein Schalker Herz auch noch so ein bisschen weinen. Gleich mal 3 Tore geschossen. Außerdem kamen noch hinzu Alvero, Grühl und ein Kolke von Hansa Rostock. Fand ich auch sehr interessant. Auf der Abgangsseite wiederum aber unter anderem Dingchi, Woltemade, Pavlenka Groß und Kovnatski. Gut, gerade der wird nicht sonderlich wehtun. Ansonsten auch da, die Bremer haben jetzt nicht so viel gemacht. Sie haben einen starken Kader, aber es fehlt aus meiner Sicht so ein bisschen die qualitative Breite. Und die große Frage ist, wird Marvin Ducksch bleiben?
Ja, Genau, ich glaube, wenn Marvin Ducksch bleibt, ich gehe jetzt ehrlicherweise mal davon aus, freue ich mich auf die Doppelspitze. Ich hoffe, es gibt eine Doppelspitze zwischen Ducksch und Top. Top hat mir gut gefallen in der vergangenen Saison bei Schalke, ist ein verhältnismäßig großer Stürmer, aber hat dafür trotzdem verdammt viel Geschwindigkeit und kann auch ein bisschen was am Ball. Also, wenn man ihm die Zeit gibt, wird er sich entwickeln und wird bei Werder Bremen auch auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. Und so wie ich es gesehen habe, stehen die Chancen auch gut für einen Startelf-Einsatz direkt zu Beginn. Sonst Grüll, auch eine sehr interessante Verpflichtung, dass man den aus Wien von Rapid ablösefrei loseisen konnte. Sensationell, 20 Scorerpunkte in Österreich. Also auch da könnte es ein spannender Faktor sein. In der Verteidigung hat man ja auch relativ wenig verloren. Also generell hat die Mannschaft verhältnismäßig wenig Qualität verloren. Ich meine, Dingchi war ja in der vergangenen Saison sowieso an Heidenheim ausgeliehen. Dementsprechend ist das kein Verlust. Der Einzige, der da jetzt eben nicht mehr spielt, ist jetzt Nick Woltemade. Ich glaube nicht, dass diese Mannschaft was mit dem Abstieg zu tun haben wird. Dafür ist der Kader wiederum dann doch zu gut und ein paar clevere Transfers wurden getätigt, wenig Leistungsträger wurden abgegeben. Das wird nicht weit über das Mittelfeld hinausgehen, aber es wird, wenn es vielleicht auch das untere Mittelfeld ist, sich irgendwo in der Bedeutungslosigkeit der Liga wiederfinden, glaube ich.
Ja, also ein Platz 9 wird es aus meiner Sicht nicht werden, wobei ich mit so einem Aussagen auch sehr vorsichtig sein muss, weil ich glaube, das werde ich bei jedem Team, das da drunter kommt, auch sagen, dass sie gefühlt schlechter sein werden. Und dann am Ende werdet ihr dann am Montag meinen Tabellentipp sehen und wenn ihr dann Bremen dann doch höher findet, dann bitte schreibt mich nicht an, ja? Also ich hab jetzt schon Sorgen, wie ich die Tabelle eigentlich tippen soll. Also von daher nimmt insbesondere mein Geschwätz vielleicht nicht so ernst, wenn ihr dann meine Abschlusstabelle seht. Aber jetzt so aus dem Bauch heraus würde ich erstmal sagen, einstellig wird es nicht sein. Vielleicht einstellig wird es wieder beim SC Freiburg, aber da ist sehr viel im Wandel, was ja sehr ungewöhnlich ist. Gerade nach Christian Streich hat jetzt Julian Schuster das Ruder übernommen. Erstes Spiel in Osnabrück, souverän gewonnen im DFB-Pokal. Auf der Zugangsseite, wir haben eben schon über Dingchi geredet. Dann kam noch ein Osterhage, Philipp und Huth dazu. Auf der Abgangsseite Schlotterbeck, Keidel, Sique und Wagner. Was kann man so sagen? Die Innenverteidigung ist für mich noch sehr, sehr dünn besiedelt. Ein weiteres Problem ist, dass Atubolu noch verletzt ist. Und man weiß nicht so richtig bei den Freiburgern, woran man ist. Das wusste man bei Christian Streich immer, bei Julian Schuster muss man wahrscheinlich einfach noch abwarten. Er spielt ein noch extremeres Pressing, was sehr spannend ist. Aber ansonsten, wenn ich gerade gesagt habe, die Freiburger kann ich mir wieder in der Einstelligkeit vorstellen. Vielleicht nehme ich das doch wieder zurück und sage, sie wären ja Platz 10, ist denke ich realistisch, aber gerade für das erste Jahr mit Julian Schuster, glaube ich, sollte man nicht mehr erwarten, oder?
Ja, das stimmt schon. Also, aber dafür fängt natürlich Julian Schuster auch beim absolut richtigen Verein an, weil wenn ich wenn ich einen Verein wie absolute Ruhe selbst charakterisieren müsste, dann ist das ja der SC Freiburg. Schuster wird die Zeit bekommen, die er braucht als Cheftrainer, um anzukommen, solange das jetzt keine absolute Katastrophensaison mit Abstieg wird. Und daran kann ja nun wirklich niemand glauben. Ja, du hast schon gesagt, in der Verteidigung, man hat Kevin Schlotterbeck verloren, ist dementsprechend in der Innenverteidigung noch ein bisschen dünn. Es wirkt aber auch so, so wie ich es mitbekommen habe, dass auch wieder einige Talente dann nachrücken werden, wie ein Max Rosenfelder, der vielleicht auch seine Spielzeit in der Innenverteidigung hin und wieder mal bekommen wird. Also der Freiburg-Weg wird weitergegangen. Man hat einen Dingchi dazugeholt. Wenn ich an diese Flügelzange Grifo-Dingchi denke, da kann man eigentlich auch wieder nur schnalzen. Oder auch ein Zoller, der natürlich immer noch da in der Verlosung drin ist. Das macht schon Spaß. Ja. Da freue ich mich auch drauf. Auch ein Osterhage ist, finde ich, so ein typischer Freiburg-Transfer. Und wenn jetzt noch, was ja gerade als Gerücht rumwabert, ein Fabian Rehse von der Hertha kommt, ich weiß nicht. Also ich habe Lust
das
auf diese.
Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist spannend.
Das kam jetzt raus, jetzt mit Tabakovic, der jetzt auch in die erste Liga wechselt, dass Hertha vielleicht auch einen weiteren Leistungsträger verliert. Freiburg,
das wäre richtig hart für Hertha.
Für Hertha wäre es verdammt hart. Das wäre vielleicht dann auch, ich weiß nicht, ob sie dann noch um den Aufstieg mitkämpfen, ohne diese beiden Spieler. Aber für Freiburg wäre das ein richtiger Stil. Und die Mannschaft ist, denke ich, gut genug für einen Ich glaube auch nicht daran, dass man ums internationale Geschäft mitkämpft. Ich glaube aber auch nicht, dass Julian Schuster eine Katastrophensaison hinlegen wird. Es wird stabiles Mittelfeld sein.
Ja, stimme ich zu. Und dann gehen wir zu einem Verein, wo der Geschäftsführer sagte, dass der Club wieder sexy sei. Was meinst du, um welchen Verein könnte es gehen?
Geht's um Gladbach? Ich glaube schon, ne?
Nein, nein, sag mal, seit wann war denn Gladbach in der letzten Saison auf Platz 11? In welcher Welt?
Vergiss es, wir sind ja hier in der, ich glaube, wir gehen ja hier die Tabelle ab, tut mir leid.
Um den FC Augsburg, Benny. Wie kann man denn da nicht drauf kommen?
Wie kann man da nicht an Sexiness denken, ne?
Ja, ja, das sagt der Geschäftsführer Ströll. Die Fuggerstädter gehen in die 14. Bundesliga-Saison. Sexy ist vor allem das neue weinrote Auswärtstrikot, ja, was so ein bisschen an die frühere Vergangenheit erinnert, an die römische Vergangenheit. Um es mal zu nennen, war übel der Renner. Ich glaube, das war auch sehr schnell ausverkauft. Aber blicken wir mal auf die harten Fakten. Auch die haben sich in der ersten Pokalrunde durchgesetzt gegen Viktoria Berlin. Auch das war in den letzten Jahren nicht immer der Fall. Auf der Zugangsseite Jakic, Schlotterbeck, Munir, Labrovic, Essende, Wolf und ein Giannoulis. Auf der Abgangsseite wiederum ein Demirovic, Iago, Bello, Cardona, Pfeiffer, Kubek und Framberger. Also ich sag mal so, dass der Geschäftsführer, ich hänge mich jetzt mal so ein bisschen daran auf, sagt, dass der FCA wieder sexy sei. Ich würde es nicht so überspitzt formulieren, aber ich kann so ein kleines bisschen nachvollziehen, warum er das sagt.
Ja, ja, weiß ich nicht. Ich kann es nachvollziehen, okay, Ich meine, die Entwicklung von Augsburg ist ja doch auch irgendwie special und auch sehr positiv. Auch Agnes Torup hat da, glaube ich, großen Anteil dran, dass der FC Augsburg am Ende auch auf so einem stabilen 11. Platz am Ende landete. Nur jetzt verliert man eben auch mal eben seinen Topscorer. Ermedin Demirovic geht ja zu Stuttgart, wie wir schon berichtet haben. Dafür hat man jetzt einen Essende verpflichtet, aus Frankreich, glaube ich. Aus Italien. Doch, Frankreich war es, ne? Oder bin ich blöd?
Ich weiß es selber gerade nicht aus dem Kopf.
Naja,
auf jeden Fall. Genau, wir werden sehen im Laufe.
Nee, Portugal. Stimmt, in Portugal hat er gespielt. Der hatte auch.
Oh, das ist ja noch was ganz anderes.
Vergiss es. Hat er auch auf jeden Fall, so wie ich das richtig gelesen habe, zweistellig getroffen. Und ich bin ja so ein bisschen in der Twitter-Fußball-Bubble. Und da haben einige berichtet, dass er so ein wenig vom Spielertyp an einen Taiwo Avonie erinnert. Und es wäre dann natürlich auch wieder Augsburg-typisch, wenn ein Essende dann auch plötzlich zweistellig in der Bundesliga trifft und Augsburg dann wieder ins stabile Mittelfeld bringen wird. Vom Kader her, ja, kann ich mir das auch, wenn man auf die Konkurrenz schaut, ganz gut vorstellen. Mehr habe ich gerade aktuell auch gar nicht zu Augsburg zu sagen. Mal abwarten.
Ja, definitiv. Und wie oft sie das wunderschöne weinrote Trikot denn rausholen. Also wenn, dann müssen die das ja jetzt schon, zumindest die Hälfte der Saison sollten sie das schon anziehen. Ich glaube, es wird nicht jedes Jahr so ein Ansturm auf die Trikots des FCAs geben. Und weil wir gerade bei sexy sind, reden wir doch einfach mal über den VfL Wolfsburg. Das ist natürlich ein Witz. Hahaha. Gerade wenn man die erste Pokalrunde gesehen hat, wie Wolfsburg gespielt hat, das hatte wenig mit Sexiness zu tun. Gerade mal so 1-0 gegen TuS Koblenz weitergeschleppt. Auf der Zugangsseite Grabara, Amura, Müller, Ben Stardai und Kolirakis. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Griechisch, dann könnt ihr den noch ein bisschen schöner aussprechen und nicht so wie ich gerade. Und auf der Abgangsseite Czerny, Philipp, Castells und Waldschmidt. Über allem spielt noch so ein bisschen die Frage, was passiert mit einem Maxence Lacroix, den ja gerne Oliver Glasner bei Crystal Palace hätte. Und so allgemein muss ich auch sagen, wenn ich so die Zugänge mir anschaue, auch wenn ich viele davon nicht gut kenne, aber also Wolfsburg, die ja durchaus höhere Ansprüche haben, ehrlicherweise traue ich ihnen Platz 12 in der nächsten Saison absolut wieder zu. Also auf jeden Fall nicht besser aus meiner Sicht.
Stimme ich zu. Und ich finde auch, wie sie bisher auf dem Transfermarkt gehandelt sind, das ist ja fast atypisch für ein Team wie Wolfsburg, die ja doch auch immer mal auf die Kacke hauen auf dem Transfermarkt, auch wenn sie zum 15. Mal in Folge irgendwo im unteren Mittelfeld gelandet sind. Kurios finde ich, dass sie gut 15 Millionen für zwei Torhüter ausgegeben haben und damit eigentlich schon ja die gesamte Transfersumme weg war, die man bisher ausgegeben hat. Am Kader hat sich relativ wenig verändert. Ich hoffe immer noch, dass ein Patrick Wimmer, liebe Grüße an David, endlich mal durchstartet. Der wurde ja auch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Er wird wieder die Chance bekommen. Jonas Wind ist immer noch da, der ja auch so ein bisschen die Lebensversicherung für Wolfsburg ist. Und sonst, ja, sehe ich jetzt keine Anzeichen, auch nicht auf der Trainerposition, dass es in irgendeiner Weise besser werden wird. Ich stimme dir absolut zu.
Um Uli Hoeneß mal zu zitieren, offensichtlich hat auch VW keinen Geldscheißer. Das Positive an der Geschichte ist natürlich, dass Ralf Hasenhüttl jetzt zumindest die ganze Vorbereitung hatte im Vergleich zur letzten Saison. Ja. Wir erinnern uns alle noch dunkel an Niko Kovac. Irgendwo ein wenig, aber vielleicht auch besser nicht zu viel. Deshalb gehen wir mal schnell weiter zum FSV Mainz 05. Auch die hatten enorme Probleme in der ersten Pokalrunde, aber im Elfmeterschießen gegen Wien Wiesbaden noch weiter gekommen. Auf der Zugangsseite sehen wir einen Sieb, einen Sano Ferracnik. Alles Namen, die mir bisher noch nicht so viel sagen. Also außer Amino Sieb natürlich, ehemalige Bayern-Jugend. Aber auf der Abgangsseite wiederum ein Gruder, Burgzorg, Barrero, El Ghazi, Papela und Gila Wogi. Ich glaube, Gruder tut richtig weh, der ja Fabian Hürzeler nach Brighton gefolgt ist. Und auch auf der Zugangsseite, also das sieht sehr, sehr dünn aus. Und du hast zum Beispiel einen Sano aus Japan verpflichtet, der schon neulich erst wegen des Vorwurfs des sexuellen Übergriffs in Untersuchungshaft saß. Ja, das Verfahren wurde eingestellt, aber die Mainzer Fans waren aufgrund dessen jetzt von dem Neuzugang jetzt nicht so überzeugt, sagen wir es mal so, was man, glaube ich, nachvollziehen kann. Bei den Mainzern sehe ich jetzt aktuell, und man muss immer dazu sagen, ne, das Transferfenster ist noch offen, deshalb alles, was wir hier mit Ab- und Zugängen sagen, ist immer unter Gewähr, ne? kann noch viel passieren. Aber das einzige Plus, was ich jetzt gerade bei den Mainzern sehe, ist, dass hoffentlich Johnny Burkhardt in der nächsten Saison weiter an sich arbeiten wird, weiter besser werden wird und dass sie einen krassen Trainer haben. Ja. Aber, und er sagt ja auch immer, oder hat dann am Anfang, als er angefangen hat, Bo Henriksen gesagt, dass er noch nie mit einem Verein abgestiegen ist. Und für die Mainzer wird es im nächsten Jahr genau wieder darum gehen. Also ich sehe sie nicht besser als Platz 13, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurde unter anderem jetzt auch ein Tom Kraus nach Luton oder so ausgeliehen. Also der ist jetzt auch noch im Mittelfeld weg. Wiederum holt man jetzt hier, oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ich bin gerade auf transfermarkt.de, dass man jetzt auch in Bröndby noch zuschlägt und den Wallis, Nikolai Wallis holt. 6 Millionen Marktwert sagt mir jetzt nichts, aber scheinbar ist da der Ersatz schon auf dem Weg. Ja, wenig hat sich verändert eigentlich in diesem Kader und du hast schon richtig angesprochen. Ich glaube, das große Plus sitzt auf der Trainerposition. Mit Bo Henriksen hat man da einen guten Mann nach Bo Svensson immer noch sitzen, der auch für Stabilität und Ruhe sorgt in einem Verein, der ja sowieso eigentlich von Ruhe geprägt ist. Es wird unspektakulär die Saison, kann man glaube ich mit rechnen. Ich glaube nicht daran, dass sie was mit dem Abstieg zu tun haben. Aber ja, eigentlich ist Mainz auch wieder so der Inbegriff von der These, die du gebracht hast, dass sich so eine Zweiklassengesellschaft entwickeln wird, weil ja, nach oben wird da auch hier wenig gehen.
Ja, stimme ich zu. Und dann schauen wir schnell zu Borussia Mönchengladbach, die 14. geworden sind. Auch das ist natürlich nicht der Anspruch, zumindest hat man sportlich da insofern reagiert, dass man Sportdirektor Nils Schmadtke entlassen hat. Trotzdem, Roland Wirkus ist weiterhin im Amt und er beschwört weiterhin den Borussia-Weg und der sieht wie folgt aus. Man hat immerhin in der ersten Pokalrunde gegen Aue gewonnen und hat sich mit Kleindienst, Stöger, Sander und Hermann verstärkt. Auf der Abgangsseite stehen Kersken, liebe Grüße auch an David, spielt er jetzt, glaube ich, bei Arminia Bielefeld. Christoph Kramer, Patrick Herrmann, Janschke und Ducouré. erstmal die Zugänge finde ich allesamt spannend und irgendwo logisch. Trotzdem habe ich bei den Gladbachern ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, sie werden deutlich besser sein als Platz 14, aber im Kampf um Europa sehe ich sie ehrlicherweise nicht. Und ich kriege auch immer Aggressionen, wenn ich Roland Wirkus auch nur zuhöre, weil ich immer den Eindruck habe, und das sagen übrigens auch viele Kollegen bei RTL, ich habe da einige Gladbach-Fans überraschend, dass die selbst sogar sagen, der Mann redet viel zu positiv alles. Und das habe ich in der letzten Saison, haben wir in der letzten Saison ja auch schon besprochen.
Ja.
Weißt du, dieser der Borussia-Weg, das erinnert mich auch immer so, der Berliner Weg und was es nicht alles gab.
Ha, ho, he.
Wir wissen, ja, und wir wissen alle, wo der endete. Also, es geht mir, also ich weiß nicht, Gladbach ist so ein geiler Verein, aber die Vereinsführung geht mir so auf die Nerven, wirklich, muss ich sagen. Obwohl die Zugänge, finde ich, irgendwo alle Sinn machen. Aber wo siehst du die Fohlen? Was wird drin sein?
Naja, ich gehe jetzt von meinem Stand aus, den ich hatte, als wir die Rückschau auf die vergangene Saison aufgenommen haben, wo ich ja gesagt habe, ist das, oder die Frage gestellt habe, ist das der leise Abgesang von Borussia Mönchengladbach, den man auch bei Hertha, bei Schalke und so weiter gesehen hat, Jahr für Jahr. Ich finde, dagegen hat man, wie du schon die Transfers angesprochen hast, gut gegengesteuert, weil ich glaube, man hat zwei erfahrene Männer geholt mit Stöger und Kleindienst, wo man, glaube ich, auch nicht so viel für ausgegeben hat. Immerhin Kleindienst 7 Millionen, okay. Aber Stöger zum Beispiel ablösefrei losgeeist von Bochum. Bei denen kann man aber, ich finde, bei beiden davon ausgehen, dass sie einschlagen werden. Also ich glaube, die werden sich beide gut integrieren in die Gladbacher Mannschaft. Beide werden auch gut wirken. Und gerade in der Offensive gibt es auch Konkurrenzkampf im Sturm mit Plea und Kwankara. Finde ich gut, gefällt mir. Die Vorstandsposition sehe ich auch als sehr problematisch an. Ich glaube nicht, dass ein Roland Wirkus in irgendeiner Weise für die Gladbacher einen Fortschritt gewinnen kann. Das wird jetzt diese Saison stabiler werden. Man wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich mache mir da wenig Sorgen. Stimme dir aber auch zu, dass es nichts mit Europa werden wird. Glaube ich jedenfalls nicht. Gerade wenn man jetzt auch noch sieht, dass Manu Kone unter Umständen nach Rom abhaut. AS Rom ist da wohl sehr interessiert aktuell. Die Wahrscheinlichkeit ist da auch nicht gering, dass er jetzt noch abhaut, weil, wir alle kennen das Niveau und die Qualität eines Kone. Der hat natürlich auch andere Vorstellungen. Viel mehr habe ich jetzt auch nicht zu Gladbach zu sagen. Ich wünsche es ihnen, dass sie im oberen Drittel landen, aber ich glaube bei weitem nicht dran.
Ich sage nur mal der Name Marvin Friedrich. Das ist interessant, wenn... ich meine, du hast auf der Verteidigerposition sind sie auch noch ziemlich dünn besetzt. Und viele Gladbacher-Fans sagen mir immer wieder, wie sehr sie Angst haben, dass Marvin Friedrich doch nochmal den Weg auf den Fußballplatz im Borussia-Park finden sollte. Das ist eigentlich so unfassbar schade, wie wir vor ein paar Jahren noch drüber gesprochen haben, dass er vielleicht mal vom Bundes-Yogi so lange ist dann doch noch nicht her, vom Bundes-Hansi mal angerufen werden könnte für die Nationalmannschaft. Und wow. Also wenn sich ein Wechsel mal so gar nicht gelohnt hat, fragt Marvin Friedrich. Und apropos, dann sind wir bei Union Berlin, die auch die große Mühe hatten, sich in Greifswald durchzusetzen in der ersten Pokalrunde. Sie haben es trotzdem geschafft. Und auf dem Transfermarkt ist das passiert, was eigentlich jedes Jahr passiert. Allerdings unter anderen Voraussetzungen, sage ich mal. Nämlich, man hat einen neuen Trainer mit Bo Svensson, eine neue sportliche Leitung mit Horst Held und hat auf der Zugangsseite unter anderem Leute wie Rothe, Banisch, Querfeld, Pretaien. Sehr, sehr spannender Spieler. Ich glaube, der passt super zu Union. Also der hat mir bei Wiesbaden richtig gut gefallen und das muss man schon, also es gibt nicht viele Leute, die bei Wiesbaden begeistern, bei allem Respekt. Aber wenn ihr da mal ins Stadion geht, dann versteht ihr das. Dann wiederum ein Burcu, unten Alex Kral, auf der Abgangsseite Leveling, Leiduni, Torsby, Kaufmann, Knoche und Busk. So all in all kann man trotzdem sagen, dass sie bisher keinen Stammspieler so richtig abgegeben haben. Der Fußball von Bo Svensson, dieses 3-4-3-System, ich finde, das passt gut zu Union Berlin. Die Frage ist wiederum, das, was ich eben gesagt habe, mit den Stammspielern. Was passiert mit einem Doki? Was passiert mit einem Gosens? Was passiert mit einem Leite? Also wenn, sagen wir mal, 2 von 3 da schon weggehen, dann hast du auf einmal ein Problem. Und zwar in der Abwehr.
Ja, so ist es. Aber es scheint ja so, ich meine, Doki hätte ja schon längst gehen können. Also das wabert ja schon Ewigkeiten rum, aber aktuell sieht es ja scheinbar doch wieder ganz gut aus. Und sonst bin ich eigentlich froh, dass Union wieder zu... Eben haben wir über den Gladbach-Weg geredet, aber ich bin froh, dass Union zum Union-Weg zurückgekehrt ist von den Transfers her. Ich meine, die vergangene Saison, wir alle wissen, wie die Transferphase auf den Verein gewirkt hat. Nicht sonderlich positiv, und da finde ich so Transfers wie ein Benisch vom HSV oder ein Britannien von Wiesbaden ja fast schon sympathisch. Und ja, glaube auch, dass die sich ganz gut einfügen werden, auch im Sturm Britannien. Ich glaube, da sind auch viele Stürmer auf einer Höhe. Ein Jordan, der jetzt zurückkam aus Gladbach, der ja dahin ausgeliehen war, wird da ähnlich auf einem Niveau kämpfen mit einem Hollerbach, einem Pretajin, aber auch einem Volland, der ja noch verletzt ist und dann erst sich zurückkämpfen muss. Rothe finde ich einen interessanten, guten Transfer. Der war ja auch Stammspieler bei Kiel, glaube ich, in der vergangenen Saison. Hat einen guten Eindruck gemacht. Wird auch funktionieren. Es wird stückweise jetzt wieder zurückgehen zum alten Union. Und ich glaube, das wird für Fans und auch für den Verein die richtige Entscheidung sein. Man wird sich stabilisieren und ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht dran, dass man in dieser Saison was mit dem Abstieg zu tun haben wird. Es wird keine sensationelle Saison. Es wird irgendwo zwischen, sagen wir mal 14 und 10 sein am Ende.
Das glaube ich tatsächlich auch. Also ich glaube, Abstiegssorgen wird man in dieser Saison nicht haben. Das würde mich definitiv bei dem Kader wundern, vollkommen egal, was da jetzt noch potenziell passiert oder auch nicht. Wir gehen weiter zum VfL Bochum oder wie die lieben Kollegen von 11 Freunde den Verein genannt haben, Verein für Leidensübungen. und ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe bei Bochum kein gutes Gefühl. Punkt 1, Bochum war der einzige Bundesligist, die in der ersten Pokalrunde ausgeschieden sind gegen Jahn Regensburg. Auch irgendwie ein bisschen schade, ne? Letztes Jahr hatten wir total verrückten DFB-Pokal und jetzt gab es kaum Überraschungen. Also ja. Bochum, wie gesagt, der einzige Erstligist, der ausgeschieden ist. Und dazu muss man die Abgänge von Osterhage, Stöger, Asano, Esser, Förster, Antwi Ajay und Lute verkraften. Neue hinzugekommen sind bis Stand 22. August, 20.17 Uhr, Medic, Sissoko, David, Ordetz, Horn, Bamba, Dreves, Boadu und Balde. Also sehr viele spannende Namen, wo du aber nicht so richtig weißt, was sie dir geben können. Der Vorteil ist, Peter Zeidler, übrigens auch ein neuer Trainer, er ist abstiegserprobt, das heißt, er kennt die Situation. Trotzdem glaube ich, dass Bochum ein heißer Abstiegskandidat ist. Was spricht denn für die Bochumer? Ihre Widerstandsfähigkeit, die sie auch in der letzten Saison gezeigt haben, aber ich finde, das ist somit das Einzige. Sie müssten in der Defensive aus meiner Sicht noch massiv nachrüsten. Und aber ich befürchte, es wird nicht ausreichen und es ist natürlich auch bitter für Herbert Grönemeyer, dass sein Ärmel-Sponsoring ja jetzt so gar nicht funktioniert hat. Ne? Irgendwie auch etwas bitter. Und dass natürlich jetzt Manuel Riemann seinen eigenen Verein auch noch verklagt, hilft jetzt im Umfeld oder der Gesamtgemengelage jetzt auch nicht sonderlich. Also wie gesagt, ich habe bei den Bochumern kein gutes Gefühl und für mich sind sie tatsächlich auch ein direkter Abstiegskandidat. Es tut mir sehr leid, liebe Bochumer.
Ich muss leider zustimmen. Ich habe auch sehr, obwohl ich Schalker bin, muss ich ja sagen, bin ich doch auch Sympathisant von Bochum. Also ich kann diesem Verein auch viel abgewinnen, sage ich mal. Aber ja, für mich ist die Breite nicht Bundesliga-tauglich. Das muss ich einfach ganz klar nochmal sagen. Man hat dann auch noch die absoluten Ausnahmespieler, die einzigen Ausnahmespieler verloren mit Stöger und Asano vor allem und auch in Osterhage. Okay, man holt einen Sissoko ablösefrei und auch einen Danny DeWitt. Ich glaube, der wird vielleicht auch so ein bisschen die Rolle dann eines Stöger oder soll Stöger den Stöger-Abgang auffangen. Ob das was wird, ich bin sehr gespannt. Wird auf jeden Fall die spannendste Personalie sein. Aber diese Breite, die überzeugt mich nicht. Und auch der Trainer ist für mich ein Fragezeichen, ob er tatsächlich auch in der Bundesliga bei Bochum funktionieren kann. Und die Personalie Riemann ist ja auch ein hausgemachtes Problem. Also das hat man ja auch nicht so ganz nachvollziehen können, was da ablief. Ich meine, jahrelang war er auch absoluter Leistungsträger auf der Torwartposition. Das darf man nicht vergessen. Deswegen, ja, ohne jetzt genau zu wissen, was da intern vorgefallen ist, verstehe ich den Umgang nicht so ganz. Man holt da jetzt einen Timo Horn, was ich auch eine spannende Personalie finde.
Bild, oder?
Also wirklich. Aber für ihn freut es mich sehr, weil er ja auch bei Köln als Nummer 1 dann abgelöst wurde und auch nicht, naja, da den Abgang bekam, den er vielleicht verdient als jahrelanger Stammkeeper. Ja, aber für mich geht es für Bochum auch, ja, das wird unter die letzten drei gehen. Vielleicht reicht es nochmal für die Relegation und man beißt sich da durch, aber das liegt dann auch mehr an der Konkurrenz als an Bochum wahrscheinlich.
Ja, würde ich leider so zustimmen. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal noch schnell auf die beiden Aufsteiger. Und dazu habe ich den David natürlich auch um ein Statement gebeten.
Ja, und dann noch die Aufsteiger. In den letzten Jahren war es ja immer so, dass unter anderem Union, unter anderem Heidenheim als Neuling in der ersten Liga richtig gut performt haben. Und das Ganze kann man irgendwie jetzt auch nie ganz ausschließen, dass es bei den jetzt neu in der ersten Liga spielenden Mannschaften auch passiert. Das heißt, Holstein Kiel und auch dem FC St. Pauli muss zuzutrauen sein, dass sie die Überraschung schaffen und den Klassenerhalt deutlich packen. Aber irgendwie habe ich sie trotzdem unten reingetippt, weil ich eben gerade bei alteingesessenen Bundesligamannschaften doch ziemlich arg zweifle. Also Gladbach und vielleicht in Augsburg auch wieder unsere traditionelle Hoffnung mit der Tendenz nach unten. Aber ja, man muss schon sagen, bei St. Pauli fällt der Abgang von Ex-Amine Marcel Hartl natürlich schon schwer, der da letztes Jahr der absolute Dirigent im Spiel war. Und in Kiel, muss ich ehrlich sagen, finde ich es einfach eine tolle Story und ich glaube, das kann ich Benny einfach überlassen, einmal eine große Lobeshymne auf Lewis Holtby zu singen, der da dieses Jahr wahrscheinlich als Routinier in der Mannschaft von Marcel Rapp vorne weggehen wird. Also ich hoffe, dass beide Mannschaften mithalten können. Ich glaube, gerade auf St. Pauli mit der Stimmung und auch in Kiel mit dieser eingeschworenen Gemeinschaft, dass da viel über die viel zitierte Mentalität geht, aber ja, mal gucken, wie kriselnd die Alteingesessenen sind. Falls ja, dann haben die beiden was zu holen. Falls nicht, dann wird es schwer. Vor allem für Kiel, würde ich mal sagen.
So, da sind wir wieder. Und ich bin sehr gespannt, was Benny zu St. Pauli und Kiel zu sagen hat. Ich fand David in seinen Ausführungen überraschend positiv.
Ja, ja.
Muss ich erst mal sagen, also fangen wir vielleicht mal mit St. Pauli an. Die haben sich in der ersten Rulle, was ist heute hier los? Wir müssen noch ein bisschen warm werden. Wir merken, es ist Saisonvorschau. Sie haben sich in der ersten Pokalrunde in Halle durchgesetzt. Das war auch ein lustiges Duell. Auf der einen Seite rechts gegen links. Ich glaube, da flogen auch ein paar Hitlerärme durch die Luft. Auch wieder kein schönes Zeichen, aber wir wollen ja über Fußball reden. Was schwierig wird, ich weiß es nicht, ich kenne Alexander Blessin nicht so gut als neuen St. Pauli-Coach. Der Aufstiegstrainer hat St. Pauli ja verlassen, Fabian Hürzeler zu Brighton. Auf der Zugangsseite hat man Wagner, Gila Vogi, ein Stevens, Voll und Banks. Ja, ich weiß, viele sagen jetzt Gesundheit bei den Namen. Und auf der Abgangsseite Da Silva, Hartl und Amenido. Bis hierhin. Also St. Pauli, wenn ich eben gesagt habe, die Bochumer sind für mich klarer Abstiegskandidat, würde ich St. Pauli vielleicht auf dem Relegationsplatz sehen.
Ach, spannend.
Aber im günstigsten Fall, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich glaube, dass vielleicht kam es jetzt auch ein bisschen oberflächlich rüber oder den Paulianern auch ein bisschen unfair, dass man halt auch so die Zugänge, ne, auch nicht so kennt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Kann man, glaube ich, auch nicht erwarten. Und wir werden ja gleich noch zu Holstein Kiel kommen. Aber es hat halt kein Bundesliga-Format in dem Sinne. Aber das werden die auch selber wissen. Es geht auch gar nicht anders. Wahrscheinlich.
Ja, das denke ich nämlich auch. Also die finanziellen Möglichkeiten sind eben sehr gering und dann verliert man eben auch noch so einen absoluten Topstar im Team wie Marcel Hartl, der ja, naja, wie kein anderer vielleicht auch für den Aufstieg stand mit Hürzler zusammen, der als Trainer, der jetzt eben auch weg ist. Und das, obwohl man aufgestiegen ist. Also es ist, die Vorzeichen stehen nicht sonderlich gut, dass das reicht. Auch hier in meinen Augen ist die Breite noch schwächer einzuschätzen als Bochum. Für mich ist St. Pauli vielleicht sogar der Abstiegskandidat Nummer 1, wenn ich ehrlich bin.
Okay.
Das sieht nicht ganz so gut aus. Da spricht nicht viel für St. Pauli. Ich bin gespannt auf Gila Vogi, den man ja von Lens eingekauft hat im Sturm. Geliehen hat sie ja sogar nur. Aber er wird wichtig sein, in der Offensive da auch ein bisschen Variabilität reinzubringen. Ja, es tut mir leid, St. Pauli, aber ich glaube, da wird's. Ich glaube nicht dran, dass es für den Klassenerhalt reicht.
Ja, wie gesagt, ich sehe sie auch auf dem Relegationsplatz. Es kann ja auch über diesen Weg runtergehen oder noch schlimmer. Aber ich würde insofern eher sagen, dass es für Holstein Kiel enger wird. Also für mich ist Holstein Kiel wirklich der klassische SV Darmstadt 98, fest manifestiert auf Platz 18. Es tut mir leid. Sie haben sich immer in der ersten Pokalrunde schon mal gegen Alemannia Aachen durchgesetzt. Auf der Zugangsseite unter anderem Gigovic, Knudsen, Geschwill, Harris und ein Puchat, glaube ich, wird ausgesprochen von Union Berlin. Auf der Abgangsseite Sander, das ist ein massiver Verlust. Der Kapitän und dann auch noch so ein wichtiger Spieler in der Innenverteidigung, Joshua Mees und Sima Kalla. Also ich glaube, das wird man nicht auffangen können. Insbesondere diese drei Spieler nicht und insbesondere Sander nicht. Das Wichtige wird die Defensive sein. Man hat in der letzten Rückrunde in 9 Spielen kein Gegentor bekommen. Das wird in der Bundesliga sowieso nicht möglich sein. Wie denn auch? Aber es fehlt die individuelle Klasse. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben letzte Saison bei Darmstadt über Heidenheim geredet, Holstein Kiel ist halt meilenweit von Heidenheim entfernt. Jetzt nicht nur jetzt gesehen, sondern wenn ich jetzt auch mal die letzten Jahre vergleiche. Weil du immer, auch wir immer gesagt haben, boah, Beste, Kleindienst, etc., 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 Mainka und so weiter, die hattest du alle schon auf dem Schirm. Wem hast du jetzt bei Holstein Kiel groß auf dem Schirm? Vielleicht Luis Holtby als Kapitän. So, aber ansonsten ist halt eine klassische Zweitligamannschaft und ich glaube, das weiß Holstein Kiel auch einfach selber. Sie werden alles geben, vollkommen klar. Aber ich glaube, das wird kein Märchen werden.
Kann gut sein. Ich habe auch, glaube ich, beide bei Kicktipp unter die letzten drei getippt. Also ich gehe da auch eher davon aus, dass beide vielleicht sogar runtergehen. Aber was mir so ein bisschen Hoffnung macht bei Kiel ist erstens, dass ein wenig Bundesliga-Erfahrung vorhanden ist. Also du hast schon gesagt, Luis Holtby, aber auch ein Steven Skripski, der ja vorher Skripski, schon bei Schalke auch in der ersten Liga gespielt hat. Fiete ab, so ein bisschen auch.
Geht so, ne?
Ja, genau. Auch ein Timo Becker zum Beispiel, der ja auch für sein Alter relativ viel Erfahrung hat. Genau, Sander hat man eben aufgefangen, indem man sich doppelt bei Rostov bedient hat. Einmal Gigovic und Knudsen, die, glaube ich, das Niveau vom Mittelfeld auch nochmal deutlich anheben. Sonst, ja, ist, glaube ich, auch wieder eine Wundertüte, ne? Kann viel über Kampf passieren. Ich habe auch meine Sympathien durchaus für Kiel. Aber ja, um jeden Punkt wird gekämpft werden müssen. Und ja, ich glaube, dieses Jahr wird einfach als Abenteuer angesehen werden. Und wenn man tatsächlich 16. oder sogar darüber landet, wäre das natürlich eine kleine Überraschung, die dann auch ausgiebig gefeiert wird. Aber das sehe ich vielleicht auch noch als Plus. Alles kann, nichts muss. Das ist vielleicht auch das Plus, was ein St. Pauli und auch ein Kiel hat.
Definitiv. Und das nehmen wir so mit und schließen unsere Prognosen jetzt in den Safe ein und holen sie dann zum Saisonende wieder raus. Oder beziehungsweise, wir machen ja auch immer eine Hinrundenanalyse, also vielleicht holen wir es auch da schon wieder raus. Und wie gesagt, ab Montag könnt ihr dann unsere Tipps auch bei Fußballfilme und mehr auf Instagram sehen. Ich werde euch auch vertecken, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch bei onthepitch_pod auf Instagram sehen, was wir denn alles so da zusammenklamüsert haben. Also ja, wie gesagt, keine Gewähr da drauf. Aber es ist ja mittlerweile eine lustige Tradition geworden, dass wir alle unsere Tabellentipps abgeben. Und was man definitiv sagen muss, zumindest von denen, wo ich Tipps schon bekommen habe, die Meinungen, wer deutscher Meister wird, sind höchst unterschiedlich. Also von daher kann man auf jeden Fall schon mal sagen, dass wie in den letzten Jahren, wo wir wirklich alle den gleichen hatten, nämlich Bayern München, auch im letzten Jahr, da haben wir ja alle falsch gelegt, aber dass es auf jeden Fall da auch schon Unterschiede gibt. Insofern wird es ganz besonders spannend. Und Benny, ich weiß, es ist viel Zeit, aber wenn wir schon mal dabei sind, nehmen wir uns vielleicht noch 5 Minuten, um über Ilkay Gündoğan und Manuel Neuer zu reden, die ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet haben, auch relativ kurz hintereinander. Was sagst du dazu? Hast du Tränchen verdrückt? Also ich so ein kleines bisschen, weil man doch immer mehr merkt, und wir haben ja auch schon öfter darüber geredet, aber dass die Kindheitsidole jetzt zunehmend abtreten.
Ja, das ist so. Und irgendwie kam es ja auch bei beiden etwas überraschend. Ich meine, es stand ja sogar noch im Raum, dass Manuel Neuer die nächste WM anvisiert als Nationaltorwart. Dem ist jetzt nicht mehr so. Man kann es auch in gewisser Weise nachvollziehen, jetzt mit 38 Jahren, dass er sagt, ich konzentriere mich jetzt die letzten Jahre meiner Karriere auf den Vereinsfußball und auf den FC Bayern. Aber es ist natürlich eine Ära, die da zu Ende geht. Der Weltmeistertorwart, generell natürlich eine Bank im Tor der Nationalmannschaft gewesen. So viele sensationelle Torhüter, die Deutschland ja hat, haben sich an diesem Mann die Zähne ausgebissen in der Nationalmannschaft. Und was soll man dazu noch sagen? Ich weiß gar nicht, wie viele Länderspiele es gerade waren. Jetzt habe ich es gar nicht auf.
124, meine ich.
Auch sehr stark. Aber vielleicht ist jetzt auch einfach der Zeitpunkt da. Einerseits, ich gucke auch mit einem lachenden Auge drauf in der Hinsicht, dass ich dadurch, auch einem Marc-André Ter Stegen einfach wünsche, auch nochmal vielleicht ein Turnier als Stammtorhüter bei der deutschen Nationalmannschaft übernehmen zu können. Und so hat auch jeder Trauer ein wenig Positives für eine vielleicht künftige Ära auf der Torwartposition.
Ja, bei ihm haben die Sektkorken geknallt, bin ich mir sicher. Und zu Recht, weil er hat es einfach auch verdient. Und bei Gündogan fand ich es tatsächlich noch ein bisschen überraschender am Ende des Tages. Bei Manuel Neuer, wie gesagt, haben wir ja wirklich den Vorteil auch, dass quasi die Weltklasse erhalten bleibt. Also natürlich kann man Manuel Neuer nicht 1:1 ersetzen. Ter Stegen ist ein vollkommen anderer Torhüter. Aber es geht am Ende des Tages darum, Tore zu verhindern. Und das kann Ter Stegen auch auf Weltklasseniveau. Mittlerweile insofern haben wir da Glück, dass es da eigentlich ohne Qualitätsverlust da groß weitergeht. Bei Neuer ist natürlich auch so ein bisschen das Ding, ich glaube tatsächlich, und auch Gündogan für ihn, es trifft auf beide zu, dass sie wahrscheinlich gesagt haben, so okay, für die Heim-EM haben sie sich nochmal ein bisschen aufgerafft. Das war ja bei Toni Kroos und Thomas Müller. Man muss ja bedenken, die waren ja alle mehr oder weniger eigentlich schon fast raus. So, und dann haben sie sich extra für das Turnier nochmal aufgerafft. Gut, es ist am Ende jetzt kein Happy End geworden in dem Sinne. Aber ich glaube, deren Mission war sowieso in erster Linie, und das haben alle vor der EM ja auch gesagt, die Nationalmannschaft wieder in ein positives Licht zu rücken. Und ich glaube, da haben sich auch alle vier, also sowohl Groß, Müller, Gündogan, Neuer, da haben sie sich auch alle dazu verpflichtet gefühlt, weil sie ja auch Teil der Mannschaften waren, die in den letzten Jahren nicht gut performt hat. Ne? Also die hatten auch einen Anteil daran, das muss man auch sagen. Und da haben sie wahrscheinlich gesagt, okay, gut, selbst wenn es vielleicht nicht für einen EM-Titel reicht, aber wir sorgen mit unserer Leistung, mit unserer Erfahrung, mit all dem, was wir noch geben können in unserem hohen Alter dafür, dass die Nationalmannschaft wieder in einem positiven Licht steht. Und das haben sie am Ende des Tages erreicht. Und da muss ich am Ende des Tages dann auch sagen, ist das trotzdem auch irgendwo ein Happy End. Wie gesagt, kein Europameistertitel, aber es ist trotzdem ein schönes Happy End, dass Deutschland wieder relativ vereint hinter der Nationalmannschaft steht und dass die dann auch sagen, okay, in der Hinsicht, das Ziel ist erreicht, jetzt müssen die Jungs selber klarkommen, jetzt muss ich auch mal an andere Dinge denken und dann ziehe ich hier den Schlussstrich.
Ja.
Insofern kann ich das absolut nachvollziehen. Und was natürlich, ich hoffe natürlich auf der einen Seite nicht, dass es so kommt, auf der anderen Seite schon, was natürlich wirklich ein Banger-Abschied wäre. Es ist brutal kitschig, wirklich. Aber Manuel Neuer und Thomas Müller, fragt man sich ja auch, wie lange geht es bei Bayern noch weiter? Sie gewinnen in dieser Saison das Champions League-Finale daheim und galoppieren dann mit dem Henkelpott in die Abendsonne von München.
Das würde ich sogar den beiden wünschen. Nicht dem Verein, aber den beiden.
Spielen aber nun mal bei dem Verein. So. Aber
genau,
das wäre doch
richtig, so ist es.
Es ist wahrscheinlich, gerade nach dem letzten Jahr, es ist wahrscheinlich viel zu kitschig. Und so, aber es würde sich auch so ein Kreis schließen, weißt du, sie haben beide ja auch schon das Champions League-Finale 2012 zusammen in München verloren und dann ausgerechnet im allerletzten Jahr gewinnen sie die Champions League zu Hause und dann beenden sie ihre Karriere. Es wäre doch wirklich zu schön, um wahr zu sein, oder?
Das stimmt, absolut. Man könnte es ihnen nur wünschen. Und ja, du hast ja auch schon richtig gesagt, was die Nationalmannschaft zumindest angeht, dieser Generationswechsel und auch es ordnet sich ja ganz gut ein in dieses Turnier, was wir jetzt auch bei der Europameisterschaft gesehen haben. Da kann auch zu einem Aufbruch führen und neue Spieler sind in der Verantwortung. Neue Spieler müssen sich zu Führungsspielern entwickeln. Und ja, ich weiß nicht. Es stimmt mich alles doch eher positiv als negativ, auch wenn es natürlich immer ein wenig sentimental macht, wenn man die Spieler seiner Kindheit nicht mehr auf dem Platz in der Nationalmannschaft sieht. Aber so viel dazu.
Ja, absolut. Und wir werden ja schon bald sehen, wie die Nationalmannschaft damit umgeht. Die geliebte Nations League geht wieder los.
Gott bewahre.
Voll cool. Und dann auch noch gegen Ungarn. Was gibt es Schöneres? Aber auf jeden Fall, da werden wir auf jeden Fall schon mal die ersten Spiele. Ohne diese vier großartigen Spieler sehen, die eine nicht nur Weltmeister geworden sind, sondern allgemein eine großartige Geschichte geprägt haben in der Nationalmannschaft. Aber die ja zum Glück, gut, bis auf Toni Kroos, aber die im Vereinsfußball ja auch noch unterwegs sind. Deshalb wollen wir nicht zu sentimental werden, sondern freuen uns noch, dass die da noch dabei sind. Und wenn sie dann endgültig aufhören, dann können wir ja immer noch die Taschentücher rausholen. Insofern machen wir hier an dieser Stelle Schluss. Es ist so wie gekommen, wie bisher immer. Wir sagen, wir machen eine Stunde. Es wird natürlich keine Stunde, vollkommen klar. Deshalb vielen Dank, Benni, dass du die Zeit heute genommen hast. Und ich hoffe, ihr da draußen seid top informiert für die neue Saison. Wie gesagt, es geht dann sowohl bei On the Pitch, der Sportpodcast, als auch bei Football's Coming Home dann wieder regelmäßig um die Bundesliga. Dann werden wir das im Laufe der Saison, je nachdem, was passiert, dann auch die Vereine noch vertiefen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ach Mensch, das war jetzt sehr oberflächlich, können wir verstehen, aber der Podcast soll nicht 2 Stunden lang werden. Ich glaube, das ist auch in eurem Interesse. Insofern vielleicht auch nochmal der Aufruf, folgt uns überall bei Instagram. Wo seid ihr bei Instagram? Bei TikTok seid ihr doch mittlerweile auch, oder?
Genau, ja, also unregelmäßig, aber ihr findet uns überall bei onthepitch_pod.
Sehr gut, ihr findet diesen Podcast bei Fußballfilm und mehr auf Instagram, beziehungsweise den Podcast selber überall, wo es Podcasts gibt. Das gilt für On the Pitch, der Sportpodcast, natürlich auch. Schreibt uns da gerne, tretet mit uns in Kontakt, gebt uns Feedback, bewertet uns und teilt auch gerne die Podcasts an alle Leute, die uns noch nicht hören. Ich glaube, wir freuen uns, also beide Seiten freuen sich jeweils darüber. Insofern, eine schöne Fußballzeit. Ist ja nicht so, dass im Sommer nichts los war. Insofern gehen wir so, wie es die letzten Wochen auch immer war, frohen Mutes, einfach weiter und der richtige Wahnsinn geht ja oder ist ja noch gar nicht losgegangen. Das kommt jetzt noch. Viel
Ganz
Spaß
genau.
dabei auf jeden Fall und auch dir nochmal danke, Benni. Du darfst gerne die letzten Worte sagen.
Ja, habt eine tolle Saison. Wir hoffen natürlich, dass es zu einem sogar einen Dreikampf vielleicht um die Meisterschaft kommt, aber ich freue mich wie Frittenfett, ehrlicherweise. Und wir hoffen natürlich ihr auch und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Thank you.